Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil meiner Podcast-Folge mit dem Titel Was ist Geschlecht? In dem ersten Teil habe ich ja über J.K. Rowling gesprochen, über andere Transfeinde, über diese neue Rechtsprechung vom britischen obersten Gerichtshof, wo es darum geht, dass in den Antidiskriminierungsgesetzen der Begriff Frau 100% nur biologisch definiert sein soll. Und ich habe angemerkt, dass ich das für eine sehr verkürzte und zu stark vereinfachte Definition von Geschlecht halte und habe dann auf den zweiten Teil meines Podcasts verwiesen, wo ich das ein bisschen genauer aufdröseln möchte, was ich damit meine. Denn ich komme ja selber aus einer queerfeministischen Tradition, sag ich jetzt mal, und da haben wir in diesem Queerfeminismus doch ein sehr feines Instrumentarium entwickelt, wie wir über Geschlecht sprechen können, und das würde ich euch gerne mal mitgeben, auch wirklich ein bisschen systematischer. Der Podcast hier heißt Und hier noch die Quellen, weil ich immer bei meinen TikToks und Reels und hier noch die Quellen am Ende sage und dann die Quellen zeige. Im Podcast geht das natürlich so optisch nicht, deswegen habe ich in den Shownotes das Transkript verlinkt. Dort sind alle Literaturangaben und der Text von dem Podcast hier ziemlich genau enthalten. Was jetzt hier folgen wird, ist durchaus eine kleine Zumutung, und das meine ich gar nicht so sehr inhaltlich, sondern vor allem, was die Komplexität angeht. Und hier ist wichtig zu sagen, dass Komplexität etwas anderes ist als Kompliziertheit. Also Kompliziertheit heißt, es ist wirklich schwierig zu verstehen. Und komplex meint einfach nur, es hat viele Teile, die ineinander greifen. Und es ist einfach der Fall, dass Geschlecht eine komplexe Sache ist. Ich versuche das Beste, diese Komplexität Stück für Stück runterzubrechen. Und an den Stellen, wo es wirklich kompliziert wird, tue ich zwar auch mein Bestes, um das verständlich zu machen. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass das Problem bei komplizierten Fragen ist, anders als bei komplexen Fragen, dass ich ja selber keine definitive Antwort habe. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, was ich sage. Also diese Kompliziertheit besteht auch darin, dass diese Fragen, die da gestellt werden oder aufgeworfen werden, dass die nicht bis ans Ende beantwortet sind, weil es einfach unfassbar kompliziert ist. Aber nun gut, ich will trotzdem einsteigen und schon mal vorwarnen, das werden insgesamt 8 Dimensionen von Geschlecht, die ich hier aufzeigen werde. Also 8 Dimensionen, die auf ihre je eigene Weise den Begriff Geschlecht definieren oder zumindest mit beeinflussen. Und das sind, wie gesagt, Definitionen, die ich überall in der Literatur so gefunden habe, aber die ich so noch nie in einer einzigen Zusammenstellung gefunden habe. Also vielleicht in absoluten Fachbüchern, aber nicht jetzt so, sag ich mal, weit verfügbar. Deswegen dachte ich mir, es ist sehr sinnvoll, diesen Podcast mal so aufzunehmen. Ich weiß, dass jetzt das Medium-Podcast, einfach als auditives, jetzt nicht das absolut Idealste ist, um eine Liste vorzustellen an 8 Punkten. Besser wäre es, wenn man jetzt ein Schema hätte oder eine Tabelle, nicht wahr, die man einfach sehen kann, die man mitlesen kann. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja das Transkript. Und ich verstehe diesen Podcast hier als eine Art Angebot, also dass ich euch unterbreite, wie ihr über Geschlecht sprechen könnt, wie ihr aber auch anderen Leuten sagen könnt, hey, so kann man das auch tun. Also dieser Podcast bietet sich auch an, weitergeleitet zu werden. Deswegen habe ich auch 2 Teile draus gemacht. Einfach der erste Teil mit den Trans-Sachen, das ist so für die Leute, die es wirklich interessiert. Und der Podcast hier genau spezifischer nur über die Frage, was ist eigentlich Geschlecht? Ich weiß, dass es einige von euch denken werden, um Gottes Willen, 8 Dimensionen, warum ist es so unfassbar verkompliziert? Können wir uns denn überhaupt noch verstehen, wenn wir das einmal so aufgemacht haben, die Büchse der Pandora? Was macht es denn mit unserer Sprache, wenn wir den Begriff Geschlecht so, was heißt verwässern, aber so ausdifferenzieren, ja, dass man halt eine Stunde Podcast braucht, um den einigermaßen zu verstehen? Aber ich würde da sagen, okay, wir haben jede Menge Begriffe im Deutschen, die von verschiedenen Disziplinen auf sehr verschiedene Weise definiert werden, und das also macht offensichtlich niemandem Kopfzerbrechen. Ein sehr gutes Beispiel ist der Begriff Arbeit. Je nach Disziplin kann man ja sehen, dass dieser Begriff Arbeit sehr verschiedene Bedeutungen hat. In der Physik zum Beispiel bedeutet das Verrichten von Arbeit, dass ein System Energie abgibt. Dann können wir uns die Ökonomie anschauen. Da ist dann Arbeit relativ abstrakt eine zielgerichtete, bewusste Tätigkeit. Und wenn man in die Volkswirtschaft geht, dann hat man Arbeit eher als einen Produktionsfaktor neben Boden und Kapital. Dann kann man auch ein bisschen in die realere Welt gehen und Gewerkschaften fragen, für die ist Arbeit maßgeblich Lohnarbeit, und die marxistischen Theorien verstehen unter Arbeit eher ein Ausbeutungsverhältnis. So. Für die meisten Leute auf der Straße ist Arbeit schlicht und ergreifend das Gegenteil von Freizeit, auch das ist eine Möglichkeit, und das sind jetzt nur einige Beispiele, wie man Arbeit definieren kann. Wir nennen das alle Arbeit, wir sagen Arbeit, und es gibt auch Schnittmengen zwischen diesen einzelnen Definitionen, und trotzdem hat niemand das Gefühl, dass wir jetzt nicht mehr sinnvoll über Arbeit sprechen können. Also weil es zu viele Dimensionen oder zu viele Interpretationen oder zu viele Definitionen hätte. Also das ist einfach nicht so. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, anzuerkennen, dass jetzt auch der Begriff Geschlecht nicht unterschiedlich definiert werden darf oder kann. Das ist doch völlig logisch, wenn man einfach verschiedene Probleme hat oder verschiedene Informationen, die man vermitteln möchte mit dem Begriff Geschlecht, dann kann man ja auch verschieden definieren. Jo. Ich glaube aber auch, dass dieser Begriff Geschlecht so sehr umkämpft ist, weil er natürlich Teil von einer Geschlechterpolitik ist. Und Geschlechterpolitik ist, wie wir alle wissen, auch wie der erste Teil meines Podcasts auch gezeigt hat, ein sehr heiß umkämpftes Feld ist. Geschlechterpolitik gehört ja erstmal in einem staatlichen Sinne zu etwas, was der Philosoph Michel Foucault Biopolitik nennt, also grob gesagt alle staatlichen Eingriffe und Maßnahmen und Steuerungen, die im weitesten Sinne auf Körper gerichtet sind, also auch sich reproduzierende und begehrende Körper, in diesem Sinne geschlechtliche Körper. Geschlechterpolitik ist ein Teil von einem rechten Kulturkampf auf der einen Seite, aber auch ein Teil von einem linken Befreiungskampf. Geschlechterpolitik ist Teil von religiösen Auseinandersetzungen und maßgeblich wichtig für das Fortbestehen unseres allseits beliebten kapitalistischen Wirtschaftssystems, weil die Menschen, die Kinder gebären, auch unter dem Druck stehen, kostenlose Hausarbeit zu leisten, sonst würde das hier alles völlig zusammenkrachen. Das heißt, diese ganzen Weltanschauungen und Politiken und Ethiken, die fließen alle zusammen, wenn wir irgendwie über Geschlecht sprechen. Da ist überall Geschlecht irgendwie mit am Werk. Und ich kann schon verstehen, dass wenn die eigene Arbeitsdefinition von Geschlecht so sehr an eine gewisse Weltsicht gebunden ist, die Diskussion darüber, ob das die einzig richtige ist und ob man nicht alternative Möglichkeiten finden sollte, könnte, müsste, auch in dieser ethischen Aufladung diese Weltsicht ins Wanken bringen kann und die eigene politische Position in Gefahr gerät. Und deswegen ist es, glaube ich, auch was, wo Leute so sehr vehement dran festhalten. Ich will aber versuchen, auch mit meinen Ausführungen hier, diese Angst ein bisschen zu nehmen, weil ich finde, dass diese Uneindeutigkeit oder eher Vieldeutigkeit des Wortes Geschlechts eben nicht nur eine Schwäche ist, sondern eigentlich sogar eine große Stärke. Weil Menschen sind ja einfach komplexe und vielfältige Wesen und dann dürfen auch die Begriffe, die diese Menschen beschreiben, komplex und vielfältig sein. Ich bin übrigens auch dagegen, dass wir den Begriff Geschlecht, der ja sozusagen sehr abstrakt und groß ist und alles umfasst, fallen zu lassen und jetzt zu sagen, na, wir müssen jetzt nur noch 8 Einzeldefinitionen nehmen, die man irgendwie ABCD nennt und den Begriff Geschlecht weglässt. Weil wir nehmen ja Menschen, die wir eben geschlechtlich beschreiben wollen, nicht als 8-dimensionale Geschlechtswesen wahr, sondern wir nehmen sie als ein Mensch mit einem Geschlecht wahr. Und das ist auch erstmal vollkommen okay. Und um diese Ganzheit, die Menschen oder die Wahrnehmung von anderen Menschen auszeichnet, irgendwie zu halten, finde ich diesen generellen Begriff Geschlecht gar nicht so schlecht, weil diese ganzen Dimensionen, die ich aufzählen werde, sind ja auch sehr intim miteinander verbunden. Und da einfach zu sagen, okay, das, wo sie überall zusammenfließen oder das, wohin sie hineinfließen, das ist das Geschlecht. Das wird alles von diesen Dimensionen mitgeformt, was wir unter Geschlecht verstehen. Und deswegen müssen wir den Begriff auch nicht komplett aufgeben. So viel zu meiner theoretischen Vorrede. Und ich würde sagen, let's go, lass uns die Dimensionen durchgehen. Okay, wir fangen ganz grundlegend an. Wenn ich frage, wie kann man das Geschlecht von Leuten feststellen, dann werden die meisten Leute sagen, naja, man guckt halt die Körper an. Das heißt, die erste Dimension, die Geschlecht definiert, ist das sogenannte Körpergeschlecht oder anders gesagt das biologische Geschlecht. Lange Zeit war der Geschlechtsbegriff, den wir so verwendet haben, ja auch eindeutig an die geschlechtliche Körperlichkeit gebunden. Erst so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und maßgeblich unter dem Einfluss eines ziemlich exzentrischen, sehr kontroversen und noch bekannteren Sexualwissenschaftlers, nämlich John Money, haben wir im Englischen diese Unterscheidung eingeführt zwischen Sex und Gender, die wir heute kennen. Also Sex war das körperliche, biologische Geschlecht und Gender das sogenannte soziale Geschlecht. Das werden wir später noch ein bisschen differenzieren, aber egal. Auf jeden Fall hat John Money in seinen Studien zu transgeschlechtlichen Menschen festgestellt, dass man zwischen dem Körper und ihrem Geschlechtsempfinden unterscheiden muss, einfach weil die offensichtlich nicht zusammenpassen. Und deswegen hat er 2 Begriffe genommen, Sex und Gender, um das zu beschreiben, damit er das eben wiedergeben kann, was er bei seinen KlientInnen auch beobachtet. Ich will jetzt erstmal bei diesem ersten Teil bleiben, also dem Sexteil, dem biologischen Geschlecht. Und da kann man ja sagen, die allereinfachste Bestimmung von dem Körpergeschlecht läuft über die äußerlich sichtbaren Genitalien. Ja, wer eine Vulva hat, ist eine Frau und wer einen Penis hat, ist ein Mann. Aber es gibt ja auch die geschlechtsspezifisch eindeutigen Keimdrüsen oder Gonaden, wie man sagen würde, nämlich die Hoden und die Eierstöcke. Das ist deswegen wichtig, dass man das unterscheidet, weil nicht alle Menschen mit Penis auch einen Hoden haben und nicht alle Menschen mit einer Vulva auch Eierstöcke. Das heißt, wir können bei diesem Körpergeschlecht, also bei den primären Geschlechtsmerkmalen, unterscheiden zwischen einer genitalen Bestimmung, wie gesagt, Penis, Vulva, oder eine gonadale Bestimmung vornehmen, das wäre dann Eierstöcke oder Hoden. wie gesagt, das wird oft zusammengezogen zu diesem primären Geschlechtsmerkmal, deswegen gibt es dann auch die sekundären Geschlechtsmerkmale, also das sind alle anderen Teile des Körpers, die im weitesten Sinne Geschlecht anzeigen, offensichtlich sowas wie Brüste, viel oder wenig Körperbehaarung, Bartwuchs, das Taille-Hüfte-Verhältnis oder ein Adamsapfel, also einen ausgeprägten Kehlkopf oder eben nicht ausgeprägten Kehlkopf und die dazugehörige Stimme in Hoch oder Tief. Also auch diese anatomischen Faktoren können dazu dienen, Geschlecht festzustellen und das ist ja auch in den allermeisten Fällen genau so, weil wenn wir Leuten auf der Straße begegnen, dann gucken wir, wie groß sind die, wie reden die, weiß ich nicht, haben die einen Bart, haben die Brüste und nicht, was haben die in der Hose. Also das sieht man ja in der Regel nicht oder nicht gut. Deswegen sind wir in der Geschlechtsbestimmung, in der körperlichen eher auf dieses Außenbild von den Sekundären angewiesen. Aber wir sind ja heute nicht nur mit unseren Augen ausgestattet, sondern auch mit allerlei Technologien, biologischen Technologien, die sehr, sehr tief auch in die Zelle hineinblicken können. Und da finden wir weitere Faktoren, die das Geschlecht beeinflussen, nämlich Chromosomen, Gene und Hormone. Und das ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten, denn die laufen alle ein bisschen verschieden. Also bei den Chromosomen ist ja klassischerweise so, dass XX weiblich und XY männlich ist, aber es gibt auch Menschen zum Beispiel mit XXY und XXX-Chromosomensätzen. Dann ist es so, dass auf diesen ganzen Chromosomen, die wir so haben, Gene sitzen, die unsere geschlechtliche Entwicklung beeinflussen, aber nicht alle Gene werden ausgedrückt. Deswegen auch muss man da wieder schauen, nur weil man ein Chromosom hat, heißt nicht, dass deswegen alle Gene da drauf sind, die wir brauchen. Das wäre sozusagen nochmal diese Unterscheidung. Und dann gibt es noch eine weitere Unterscheidung, und zwar die von Hormonen. Ist ja allgemein bekannt, dass Testosteron den Körper vermännlicht, Östrogene den Körper verweiblichen. Aber in jedem Körper kommt sowohl Testosteron als auch Östrogen vor, unabhängig vom Geschlecht. Und Testo ist sogar übrigens wichtig für bestimmte Phasen in der Eizellenentwicklung. Aber wenn wir das einfach mal anschauen und von verschiedenen Leuten Hormonlevel messen, und da muss man auch wieder gucken, zu welcher Tages- und Nachtzeit ist das, was für Aktivitäten machen die gerade, wie geht's denen momentan, finden wir sehr unterschiedliche Mischungen. Es gibt Frauen mit sehr, sehr hohen Testowerten, es gibt Männer mit sehr, sehr hohen Östrogenwerten. Das ist alles möglich. Und nur weil man im Blut einen hohen Hormonwert hat, heißt es noch nicht, dass deswegen besonders sensibel auf dieses Hormon reagiert wird. Das heißt, es gibt Hormone auf der einen Seite und Hormonrezeptoren auf der anderen. So gibt es zum Beispiel Menschen, die eine Androgenresistenz haben, also eine Resistenz gegenüber Testo, die reagieren einfach nicht auf Testo. Das heißt, wenn sie einen chromosomal männlichen Körper haben und die Testosteronhormone auch ausgeschüttet werden, dann passiert halt einfach nichts. Also der Körper vermännlicht in der Pubertät nichts. Das heißt, hier bilden sich keine sekundären Geschlechtsmerkmale heraus. Ja, das wären erstmal diese fünf Dimensionen von dem biologischen Geschlecht. Ja, also nochmal, wir haben das Genitale, das Gonadale, also Hoden- und Eierstöcke, das Anatomische, also sekundäre Geschlechtsmerkmale, das Chromosomale, das Genetische und das hormonelle Geschlecht. Sechs Unterkategorien. Wie gesagt, in der Regel stimmen diese sechs Dimensionen überein, aber das tun sie nicht immer und auch in verschiedenartig starke Ausprägung. Ab wann dann ein Mensch eindeutig weiblich oder eindeutig männlich ist, ist also auch immer ein bisschen Auslegungssache, weil man ja immer diese ganzen sechs Faktoren miteinander harmonisieren muss, um eben zu sagen, ah, okay, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Die Menschen, die sich biologisch nicht in einer dieser beiden Schubladen pressen lassen, weil sie zum Beispiel einen XXY-Chromosomensatz haben oder weil ihre primären und sekundären Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig ausgeprägt sind, die bezeichnet man als intergeschlechtlich, was so viel heißt wie zwischengeschlechtlich. Ja, also Intercity zwischen den Städten, intergeschlechtlich. Das logische Gegenteil davon ist endogeschlechtlich. Also nur nochmal zur Erinnerung, ich weiß, das sind viele Begriffe. Cis, also das hatte ich im ersten Podcast gesagt, cis sind alle Menschen, die nicht trans sind und endo sind alle Menschen, die nicht inter sind. Ja, cis, trans, endo, inter, das sind die beiden Gegensätze. Transgeschlechtlichkeit bezieht sich auf die Geschlechtsidentität, zu der ich noch komme. Intergeschlechtlichkeit, aber auf das biologische Körpergeschlecht, das ich gerade ausgeführt habe. So, das war zu den Begriffen. Und wenn man jetzt schaut, na gut, also in den meisten Fällen ist es so, dass diese ganzen geschlechtlichen Faktoren ja schon zusammenkommen. Das heißt, sehr wenige Menschen sind inter. Wie wenig eigentlich? Dafür tauchen in der Literatur oder in irgendwelchen Aufklärungsposts grundsätzlich immer nur zwei Zahlen auf. Und ich finde es auch ehrlich gesagt semi-wichtig, welche jetzt näher an der Wahrheit ist, weil es für mich einfach nur wichtig ist, anzuerkennen, dass intergeschlechtliche Menschen überhaupt existieren. Die eine Zählung geht auf die Forschung von Anne Fausto Sterling zurück. Das ist eine feministische Wissenschaftlerin, die dann diese ganzen Konditionen zusammengetragen hat und gesagt, na gut, wenn man jetzt die Prävalenz anschaut, also das, wie oft die vorkommen, dann kommen wir auf 1,7%, was ungefähr jede 60. Person wäre, die im weitesten Sinne auf einer der genannten biologischen Dimensionen intergeschlechtlich ist. Das ist ungefähr die Häufigkeit von Rothaarigen, nur so zum Vergleich. Und dann gibt es eine andere Zählung von einem Paper von Leonard Sachs, der auch dieses Paper als eine Kritik an Foster Sterling verfasst hat. Und der meinte, man muss aber eigentlich nur die Fälle zählen, wo entweder der Chromosomensatz nicht zu dem körperlichen Phänotyp, also dem Aussehen passt, oder wo die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuweisen sind. Und dann kommt man auf 0,018%, also ungefähr 100 Mal weniger. Ansonsten, neben diesen beiden Papern, scheint es der Wissenschaft offensichtlich ziemlich egal zu sein, diesen riesigen Bereich an Möglichkeiten, wie Intergeschlechtlichkeit auftreten kann. Ich meine, ich glaube, es gibt so 2 Dutzend der häufigsten Konditionen, das alles irgendwie zusammenzubringen und auf eine mehr oder weniger künstliche Zahl zu bringen. Naja, weil man sich halt lieber damit befasst, welche Phänomene es gibt, welche Auswirkungen die haben, was man dagegen tun kann oder dafür tun kann, als jetzt hier einen auf Erbsenzähler zu machen und dieses Sammelsurium an medizinischen Konditionen in diese eine Schublade Intergeschlechtlichkeit zu packen und das dann zu zählen. Naja, deswegen, diese beiden Zahlen, die ich gerade genannt habe, also 1,7% oder 0,018%, die sind beide ungefähr ein Vierteljahrhundert alt, diese Zahlen, und werden immer noch die ganze Zeit zitiert, weil es eben die einzigen sind. Ja, macht mit der Info, was ihr wollt. Ich würde gerne noch ein Beispiel geben, wo das nochmal klar wird, wie diese 6 verschiedenen Dimensionen zusammenspielen. Und zwar bei der Boxerin Imane Khelif. Das war ja bei Olympia jetzt so ein riesiges Ding. Da war es so, dass sie genital, gonadal und chromosomal, also auf 3 dieser Ebenen, eindeutig weiblich zugeordnet werden konnte. Aber hinsichtlich ihrer körperlichen Erscheinung, also das wäre jetzt die Ebene von sekundären Geschlechtsmerkmalen, die ich jetzt anatomisch genannt habe, da wurde diese Zuordnung bezweifelt, weil sie ja von ihrer Statur eher androgyn bis männlich wirkt. Und auch ihre Testosteronwerte, also die hormonelle Dimension, schienen ziemlich hoch zu sein, obwohl beim Boxen hier anders als in anderen Disziplinen keine Grenzwerte existieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich will jetzt auch nicht so ultra deep in diese Leistungssportdebatte gehen. Ich will einfach nur nochmal feststellen, dass diese Zuordnung zu einem Geschlecht nur auf Grundlage der Biologie gar nicht so eine leichte Sache ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Also wenn jetzt hier der britische oberste Gerichtshof sagt, das muss, also der Begriff Frau muss biologisch fest zuzuweisen sein, dann sehen wir sofort, okay, wir haben hier 6 verschiedene Dimensionen, die alle ineinander spielen, wo das schon gar nicht mehr so ultra easy ist. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch sagen, dass die meisten Leute überhaupt keine Ahnung von ihrem Chromosomensatz haben. Also deswegen finde ich es manchmal auch ein bisschen albern, wenn so TERFs oder so auf XX, XY-Chromosomen herumreiten. Also als ob auch nur eine einzige von diesen Personen jemals eine Sequenzierung ihres Genoms vollzogen haben, aber whatever. Achso, für die Leute, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, TERFs sind trans-exklusive Radikalfeministinnen. Wie gesagt, ich würde sie eher trans-eliminatorische Radikalfeministinnen nennen, weil ihr gesamtes politisches Engagement meistens daraus besteht, Transmenschen ihr Existenzrecht abzusagen, aber das nur für die Begrifflichkeit. Gut, diese eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwer zu verstehende Mehrstufigkeit des biologischen Geschlechts, also diesen 6 Faktoren, ist unter anderem das, was die Feministin Judith Butler mit ihrer Aussage, das biologische Geschlecht ist konstruiert, gemeint hat. Das ist eine Aussage, die wirklich hoch und runter genudelt wird, ja, die immer wieder kritisiert wird, ach ja, das Geschlecht ist nur konstruiert bei denen, aber das Sex ist real, schaut doch mal, die Biologie kann man doch nicht in Frage stellen. Es geht nicht darum, die Biologie in Frage zu stellen, es geht darum, die Biologie wirklich ernst zu nehmen und zu sehen, dass es eben nicht nur den einen biologischen Faktor gibt, der Geschlecht bestimmt, sondern fucking 6. Das ist stinknormale Biologie, das ist auch nichts Wildes, aber ja, wenn wir diese 6 Faktoren, die viele Sonderfälle haben können, in 2 Schubladen, nämlich männlich und weiblich, packen wollen, dann müssen wir eben vieles künstlich zusammenziehen. Dann müssen wir Variationen zulassen. Dann müssen wir ja zwar Grenzen ziehen, aber die sind relativ vage, zum Beispiel bei diesem Testo-Level, ab wann man nicht mehr bei einem Sportwettkampf teilnehmen darf und so, weil man dann irgendwie als zu männlich gilt. Das sind ja alles Fragen, die kulturell entschieden werden. Und das ist damit gemeint, wenn wir sagen, Geschlecht ist konstruiert oder es ist kulturell bedingt, also das Biologische. Nicht diese biologischen Faktoren sind kulturell bedingt, also das Hormonlevel richtet sich nicht nach dem öffentlichen Diskurs und auch mein Chromosomensatz nicht, aber die Art und Weise, wie diese Faktoren zusammengezogen werden, in welche Schubladen sie gesteckt werden, das ist in diesem Sinne konstruiert. Ja, und damit kommen wir auch schon zur 2. Dimension, denn das körperliche Geschlecht spielt ja am Anfang eine Rolle, nicht wahr, wenn ein Kind geboren wird, dann stehen da Leute im Kreissaal, schauen sich das Kind an, gucken, ob der Herzschlag läuft, ob das Kind atmet, ob es irgendwie verletzt ist. Und dann geht es auch schon an die Geschlechtsbestimmung. Da wird das Kind hochgehalten und wenn es eine Vulva hat, dann wird es dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben und die Leute rufen, oh, es ist ein Mädchen. Und analog mit Penis, oh, es ist ein Junge. Und dieser Ausruf hat dann sehr weitreichende Auswirkungen. Und zwar nicht nur als so performativer Akt, nicht wahr, als Geschlechtssetzung und alle hören und sehen das, sondern auch, weil dieses Geschlecht, was da festgestellt wird, in den Personenstandsdaten oder in dem Personenstandsregister eines Staates festgehalten wird. Als offizielles Geschlecht, als, wie ich es nennen würde, Amtsgeschlecht. Und dieses Amtsgeschlecht hat wirklich extreme Folgen für alles Mögliche, was dieser Mensch im Zuge seines Lebens tun wird. Auf allen Dokumenten, bei allen Ämtern, bei allen Gerichten, bei Deutsche Bahntickets, bei Bestellung von Zalando, weiß Gott was, überall ist das Amtsgeschlecht vermerkt oder wird eingefordert. Und alle Gesetze, die erlassen werden, die sich auf Geschlechter richten, richten sich in der Regel auf das amtlich eingetragene Geschlecht. Das heißt, wenn wir biologisch fragen, was ist ein Mann, dann können wir diese ganzen biologischen Dimensionen von Chromosomen, Hormonen, Sensibilitäten, Genen, Anatomien und so weiter durchgehen, um ein ausgewogenes Urteil zu treffen, ob das ein Mann ist. Wenn wir in einem juristischen Sinne fragen, also im Sinne des Amtsgeschlechtes, was ist ein Mann, dann kann man ganz leicht antworten. Ein Mann ist eine Person, die einen männlichen Geschlechtseintrag im Personenstandsregister hat. Punkt. So, das ist die zweite Dimension, also pretty simple, das Amtsgeschlecht. Auf geht's zur nächsten. Wir haben jetzt bei dem Körpergeschlecht über einen Körper gesprochen aus Fleisch und Blut, aber der ist uns ja nicht einfach so gegeben. Wir haben zwar alle einen Körper, aber wie sich dieser Körper anfühlt, also welche Stellen wir an ihm besonders intensiv spüren und welche wir aus dem Bewusstsein verdrängen, wie wir diesen Körper in Bewegung oder in Berührung erfahren, wie sich unsere Organe auf die eine oder andere Weise anfühlen, was man mit seinem Körper genießen kann oder was man an ihm verachtet, wie man seinen Körper lustvoll erlebt oder voller Ekel, Angst und Stress, aber auch welche Haltung oder welchen Raum ein Körper einnimmt oder einnehmen kann. Also das ist alles Teil von diesem Körpergefühl. Und natürlich erst recht, wenn der Körper fühlt, also wenn man Affekte erlebt, wenn man seine Gefühle ausdrückt, all das wird erlernt. Das ist nicht rein naturgegeben und das kann sich auch im Laufe des Lebens verändern, einfach weil wir Dinge dazulernen, andere Erfahrungen machen. Und man kann nicht einen Menschen einfach unter einen Scanner legen, die Nervenbahnen messen und dann daraus ableiten, wie sensibel eine Körperzone sich für diesen Menschen anfühlt. So maschinell oder direkt oder kausal ist dieser Zusammenhang einfach nicht. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall genauer hinschauen und ich nenne diese dritte Dimension von Geschlecht die geschlechtliche Körperwahrnehmung oder auch das geschlechtliche Körperverhältnis. Mit dem Körperverhältnis meine ich also die Art, wie sich ein Mensch auf den eigenen Körper bezieht, in all den Dimensionen, die ich gerade aufgezählt habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Körperverhältnis ein Begriff ist, mit dem viel gearbeitet wird in der Geschlechterforschung. Also wäre mir zumindest nicht bekannt. Aber ich finde ihn eigentlich ziemlich wichtig und gut. Einfach weil Geschlecht extrem stark auf unsere Körperverhältnisse einwirkt. Also wie wir uns in unserem geschlechtlichen Körper fühlen oder wie wir ihn wahrnehmen. Ich mache das ein bisschen konkreter, damit das nicht so sehr theoretisch bleibt. Wir haben ja schon mit dem biologischen Geschlecht angefangen, also können wir auch ein bisschen bei dem Körper eben als biologischen bleiben. Natürlich fühlen sich biologisch verschieden ausgestattete Körper auch verschieden an. Eine Vagina fühlt sich offensichtlich auf eine andere Weise an wie ein Penis, einfach weil das zwei ziemlich unterschiedlich gebaute Organe sind. Aber auch die sekundären Geschlechtsmerkmale spielen eine große Rolle. Also ich meine, Leute mit großen, kleinen oder keinen Brüsten haben eine unterschiedliche Wahrnehmung ihres Körpers, einfach weil da Organe vor dem Brustkorb sind, die durchaus schwer sein können. Ich bin hier, also ich habe keine Brüste, aber ich bin auf ein wunderbares und ziemlich einzigartiges, leider gar nicht so breit rezipiertes Buch gestoßen, was diese Dinge zumindest für den weiblichen Körper ziemlich gut beschreibt, also sagt zumindest meine Partnerin. Es handelt sich um ein Buch mit dem Titel Die Phänomenologie der weiblichen Leiberfahrungen und stammt aus der Feder der deutschen Philosophin Ute Garlings. Phänomenologie beschreibt hier eine philosophische Schule, die sehr stark den gefühlten Körper zentriert, also den man philosophisch den Leib nennt. Also der Körper ist der Körper aus Fleisch und Blut, der Leib ist der gefühlte Körper, also das, wie sich dieser Körper im Bewusstsein anfühlt. Und was Ute Garlings in ihrem Buch dann macht, ist den weiblichen Leib in seiner körperlichen Besonderheit zu beschreiben. Also wie es sich anfühlt, in diesem Körper zu sein. So schreibt sie etwa über Brüste und ich zitiere mal. In diesem Sinne können die Brüste nach ihrem in die Erscheinung treten als wackelnde, wabernde, wiegende, hüpfende, springende, schaukelnde, herab- und heraufziehende, hervor- und zurückschnellende, pendelnde, hin- und herschwingende Brüste erlebt werden. Und dann zitiert sie die feministische Politologin Iris Young, wo sie schreibt, many women's breasts are much more like a fluid than a solid. Dann schreibt Garlings auch von der Telarche, also dem Einsetzen des Brustwachstums während der Pubertät, und dass sie die Körper einem ziemlich starken Wandel unterworfen sind. Sowohl, also die Körper selbst, als auch in der Außenwahrnehmung. Brüste sind dann plötzlich da. Die werden bemerkt. Die werden geschätzt und gefürchtet. Die werden bewertet und begehrt. Und das muss man natürlich auch sagen, objektifiziert. Durch die Blicke von anderen, also vor allem anderer Männer. Garlings spricht davon, dass eine junge Frau lernen muss, ihre Brüste als Teil ihres eigenen Körpers zu bewohnen. Und ich fand diese Metapher des Bewohnens des eigenen Körpers ganz schön. Ich kenne das auch selber von mir. Also, als ich in der Pubertät war, ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass plötzlich Haare wachsen, weil ich da überhaupt nicht einordnen konnte, ob die da in dieser Form so sein sollen, ob die sich so anfühlen sollen. Das war ein großes Unbehagen und ich bin ja auch ein Kind der 2000er und wenn man da gesehen hat, wie die Stars, sag ich mal, aussehen auf den Plakaten, dann war ja alles unterhalb des Kehlkopfes mehr oder weniger in Enthaarungscreme getaucht. Also Körperhaare waren eher was Bedrohliches. Genau. Und da die Frage, wie können wir lernen, diesen Körper mit seinen Eigenheiten zu bewohnen und ein Verhältnis zu ihm zu entwickeln, das fand ich ein sehr schönes sprachliches Bild. Deswegen sagt das Körperverhältnis auch aus, wie dieser eigene Körper bewohnt wird, wie er wohnlich gemacht wird und wie dieser Körper andere Körper bewohnt und sie wohnlich macht. Dieses Körperverhältnis oder diese geschlechtliche Körperwahrnehmung ist, wie man vielleicht schon vermuten kann, ein ziemlich weit gefasster Begriff, der erst an Schärfe gewinnt, wenn man ihn auf eine bestimmte Domäne bezieht. Also zum Beispiel jetzt im Falle von Ute Garlings auf die Brüste. Ich meine, wenn ich sage, wie sich ein Körper so anfühlt, dann kann man damit ja 1000 verschiedene Körper und 1000 verschiedene Situationen meinen. Ich meine, klar, wir sind hier in einem feministischen Podcast, im weitesten Sinne wird es immer wieder um Geschlecht oder um Begehren gehen, aber es gibt ja auch Körperverhältnisse in ganz anderen Situationen, wenn Leute Social Anxiety haben und dieser Körper ist dann plötzlich ein schwitzender, ein zitternder, ein nasskalter Körper. Das ist ja was man auch irgendwie phänomenologisch in dem Sinne beschreiben kann und wo sich ein Körperverhältnis zeigt. Aber wie gesagt, ich will noch ein bisschen auf dem Geschlecht weiter herumreiten und deswegen kommt noch ein anderes Beispiel von der männlichen Seite. Und hier würde ich gerne jetzt den legendären Klaus Teweleit zu Rate ziehen, dessen unfassbar geiles Buch Männerfantasien, das glücklicherweise von Matthes und Seitz neu aufgelegt worden ist, zahllose dichte Beschreibungen der körperlichen Zustände von Militärs im Ersten Weltkrieg enthält. Und da gibt es auf jeden Fall eine Szene, also das zieht mir echt die Schuhe aus, und zwar zitiert Teweleit da einen Roman, der heißt Aufbruch der Nationen von 1929, also jetzt nicht ganz Erster Weltkrieg, aber die Studien, die er macht, sind von Soldaten, die auch im Ersten Weltkrieg waren. Und da zitiert er den Autoren eben Franz Schauwecker, der seine Protagonisten in einer Sexszene involviert sieht und da schreibt er folgendes. Aber bevor sie, also diese Geliebte, ihn sieht, biegt er sie sacht und unwiderstehlich zurück. Sie fühlt diese sanfte Gewalt wie ein Dolchstich aus Süßigkeit und Schauder. Sie wehrt sich, aber sie kann nicht. Sie gleitet mit einem zärtlichen Schwindel in ihre purpurne Betäubung, die zu kreisen beginnt, rascher, immer rascher. Er fühlt etwas Übermächtiges, es ist wie ein Krampf, ein flammendes Wesen aus Körper und Seele, wie in den Trichtern da draußen, unmittelbar unter dem verbrennenden Einschlag der Geschosse ringsum. Und da bricht es über ihm zusammen und fährt in ihm hoch, die glühende Explosion, ein feuriger Keim, mitten in sein Herz hineingesetzt, der Stern, der sich öffnet. Teweleit bemerkt hierzu durchaus lakonisch, dass es sich nicht um eine Orgasmusmetaphorik handle, das sei keine Lust, die wie ein Durchgang ist, also wo ein Mensch über den anderen über sich hinaus oder durch den anderen über sich hinausweist, sondern das ist eine Sackgasse, das ist ein Ende. Also bei diesem Beispiel eines soldatischen Körperverhältnisses geht es nicht um Spannung, Entspannung, sondern um Spannung, Explosion. Für diesen Menschen ist ein Orgasmus Krieg, für diesen Menschen ist ein Orgasmus das Ende des Lebens, wirklich die Vernichtung im Bombenkrater. Er schreibt, ich zitiere es noch einmal, es ist wie ein Krampf, ein flammendes Wesen aus Körper und Seele wie in den Trichtern da draußen, unmittelbar unter dem verbrennenden Einschlag der Geschosse ringsum. Also Sex ist Krieg. So. Das ist zugegebenermaßen jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ja, es geht nur darum, ich will jetzt nicht sagen, das ist das Körperverhältnis von Männern. Ich will nur sagen, dies ist ein Körperverhältnis, was sich auf die geschlechtlichen auf die geschlechtliche Selbstwahrnehmung, auf die sexuelle Selbstwahrnehmung bezieht und Einfluss nehmen kann. Das will ich damit sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch ein Exkurs zu viel ist, aber ich glaube, ich würde auch gerne ein bisschen über die Körperverhältnisse von Transmenschen sprechen. Immerhin bin ich mit dem Podcast auch mit J.K. Rowling eingestiegen und ich finde es eigentlich nur angemessen, wenn wir auch schauen, was verschiedene Trans-Autorinnen so geschrieben und gedacht haben, vor allem in Bezug auf ihre Körperverhältnisse. Ich meine, wenn man transgeschlechtlich ist, dann ist ja die Standarddefinition, dass das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht, also das, was ich mit meiner zweiten Dimension Amtsgeschlecht nenne, nicht mit der eigenen Geschlechtsidentität einhergeht, zu der ich später noch komme. Üblicherweise bedeutet das aber auch, dass der Körper, den man selbst hat, in einigen seiner geschlechtlichen Dimensionen nicht passend ist. Also auf akademisch würden dann einige Trans-Theoretiker sagen, es gibt inkongruente Körperaspekte, was eigentlich genau selber auf schlau meint. Also dass bestimmte Teile des Körpers nicht zum eigenen Selbstbild passen. Und dann ist ja die Frage, wie gehen Menschen, die trans sind, damit um, dass das so ist? Natürlich gibt es heute Wege, den eigenen Körper mit chirurgischen oder hormonellen Methoden an das eigene Geschlecht anzugleichen. Aber nicht alle Transleute haben Zugang zu diesen Behandlungen und nicht alle Krankenkassen übernehmen das. Und man muss auch einfach sagen, wie es ist. Also solche Maßnahmen trifft man ja auch nicht einfach so. Und ich kenne eine Menge an Transmenschen, denen zum Beispiel eine Phalloplastik, also eine anatomische Neukonstruktion des Penis, einfach ein viel zu heftiger Eingriff ist, der halt auch echt Risiken hat. Und selbst Testosteron, was man nehmen könnte, hat einige Begleiterscheinungen, die nicht alle Menschen mit einem Körper aushalten, der eben unter Östrogen pubertiert ist. Also ein Freund von mir hat Testo genommen, der konnte nicht mehr weinen. Also das ist auf jeden Fall eine krasse Auswirkung auf sein Leben und auf seinen Gefühlshaushalt. So, das ist nicht ganz ohne. Außerdem habe ich auch schon mitgeholfen, Beschreibungen zu verfassen für eine Mastektomie, also das Abnehmen der Brüste, für Krankenkassen. Und was man da reinschreiben muss, ist, die Krankenkassen das übernehmen. Es ist wirklich, man muss sich auf eine Weise selbst traumatisieren. Es ist wirklich, also es ist erniedrigend, diese Art und Weise, wie man sich da biografisch darstellen muss. Wenn man da ein bisschen wissenschaftlicher werden möchte und jetzt nicht nur anekdotische Evidenz walten lassen will, dann kann man das Buch Trans und Sex des Geschlechterforschers Jonas Hamm lesen. Der hat nämlich eine Studie herausgebracht, die mehrere Transmenschen, die keine OP hinter sich haben, nach einer gelungenen Sexualität gefragt hat. Und da gibt es einen Studienteilnehmer, Mr. B wird er genannt, also ein Transmann, und der hat zum Beispiel angegeben, dass er seine Vagina nicht als weibliches, sondern wenn überhaupt als ein männliches Genital begreift. Also anders als die Brüste, die für ihn ein, wie gesagt, extrem weiblich besetztes Organ gewesen seien. Und auch heute, nach seiner Oberkörperangleichung, sei es ihm immer noch nicht gelungen, das aufzulösen, diese geschlechtliche Besetzung. Das heißt aber auch, dass für Mr. B. die primären Geschlechtsorgane einfach kein besonders bedeutender Geschlechtsmarker in seinem Körperverhältnis darstellt. Oder eher eine Umkodierung stattfindet, also dass die Klitoris als Penis bezeichnet oder wahrgenommen wird. Aber seine Brust, die er nicht auf diese Weise in sein Körperverhältnis integrieren kann, die wird dann beim Sex einfach ignoriert, also darf nicht angefasst werden. Das sind so verschiedene Weisen, wie man geschlechtlich mit dem eigenen Körper umgehen kann, wenn man trans ist. Ich wollte das nur nochmal verdeutlichen mit diesen Beispielen von einem weiblichen, von in diesem Falle einem soldatisch-männlichen und einem transmännlichen Körperverhältnis, um einfach zu sehen, in welche Richtungen das geht. Es ist auf jeden Fall ein kompliziertes Feld. Ich finde diese geschlechtliche Phänomenologie wahnsinnig interessant oder überhaupt darüber nachzudenken, wie sich Körper, auch lustvolle Körper anfühlen, wie Körper geschlechtlich begehren, was es eigentlich bedeutet. Also was wird wie, auf welche Weise begehrt? Ich finde, da gibt es noch sehr, sehr viel nachzudenken, sehr, sehr viel zu forschen. Das ist eine Frage, die mich wirklich interessiert, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen kann, aber ich finde, da könnte man fast nochmal einen Podcast drüber machen, über diese Frage auch, inwiefern eine sexuelle Orientierung, zum Beispiel ein schwules Begehren, auch eine Geschlechtsidentität mit sich bringt, also dass Schwulsein eine gewisse Form von Mannsein bedeutet, darüber würde ich gerne auf jeden Fall nochmal reden. Aber ja, an dieser Stelle würde ich vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass dieser und alle folgenden Podcasts von eurer Hilfe abhängig sind. Ich mache hier keine Werbung, weil ich sie nicht machen möchte und es cool finde, wenn ihr mich einfach so unterstützen könntet. Das könnt ihr per PayPal machen, per Ko-Fi, Patreon, Steady, ist alles als Links in den Shownotes drin. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Gut, nach diesem kurzen Disclaimer geht's weiter zur vierten Dimension, dem Geschlechtscharakter. Das, was ich Geschlechtscharakter nenne, soll beschreiben, wie sich Menschen aufgrund ihres körperlichen Geschlechtsverhalten, also wie sie denken, handeln oder fühlen, Es ist deswegen wie das Körpergeschlecht eine eher naturwissenschaftlich überprüfbare Sache, der sich maßgeblich die Neurobiologie und die Evolutionsbiologie widmen, aber auch die Verhaltenspsychologie. Die schauen sich eben an, wie verhalten sich Menschen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie einen körperlich gesehen, also oder biologisch gesehen, männlichen oder weiblichen Körper haben. Auf die Evolutionsbiologie will ich jetzt gar nicht so tief eingehen. Ich habe in meiner ersten Podcast-Folge da sehr, sehr tiefgehend drüber gesprochen, die sich nur um Evolutionsbiologie dreht. Und da wird halt geschaut, okay, wie weicht das Verhalten von biologischen Männern und Frauen, also im Sinne der Fortpflanzung, ab, weil einfach in der Vorvergangenheit es klar war, es gibt hier verschiedene Risiken, die Menschen mit Uterus oder Menschen mit Hoden und Penis haben und deswegen kann da auch die Partnerwahl anders ausfallen oder die Präferenz zu irgendwelchen Partnerschaften und so weiter. Das könnt ihr gerne anschauen, deswegen will ich da jetzt nicht so, wie gesagt, so tief reingehen. Dann gibt es die Neurowissenschaften, die auch eine bedeutende Rolle spielen, um grundlegende, biologisch bedingte Unterschiede zwischen den Geschlechtern herauszuarbeiten, also die sich auch in dem Verhalten niederschlagen. Und dabei möchte ich allgemein festhalten, dass es hier nie um, also fast nie um so eiserne, also vollkommen starre Gesetze geht. Also dass Männer immer so und Frauen immer irgendwie anders sind. Das ist wie in fast jedem wissenschaftlichen Ergebnis oder jeder wissenschaftlichen Erkenntnis ziemlich viel Statistik. Das heißt, Menschen, die eine gewisse körperliche Ausstattung haben, neigen gemäß dieser Theorien zu einem bestimmten Verhalten. Da herrscht also in der Regel kein Zwang. Man versucht einfach nur zu verstehen, weshalb Frauen und Männer zu bestimmten Verhaltensweisen neigen und versucht deshalb diese Unterschiede mit unserer evolutionären Geschichte oder den Strukturen unseres Gehirns zu erklären. Und wenn das klappt, ist ja gut. Und wenn es nicht klappt, sind dann wohl soziale Ursachen der Fall. Ich habe in meinem Podcast über Evolutionsbiologie zum Beispiel gesagt, dass heterosexuelle Cis-Frauen bei der Partnerwahl ein klein wenig mehr auf den sozioökonomischen Status achten, also im Vergleich zu Männern, und hetero-Cis-Männer etwas mehr auf das Aussehen achten als Frauen. Das sind Effekte, die sich über alle Kulturen der Erde beobachten lassen. Die sind nicht besonders stark, die können auch schwanken, aber dass sie existieren, ist einfach signifikant festzustellen. Und deswegen scheint das durchaus ein Unterschied zu sein, der sich evolutionsbiologisch begründen und herleiten lässt. Einen anderen Unterschied im Verhalten kann man zum Beispiel auch finden im Umgang mit Emotionen, denn es scheint so zu sein, dass Frauen im Schnitt sensibler auf negative Emotionen reagieren, obwohl noch nicht so genau klar ist, woran das eigentlich liegt. Die Aussage ist auch relativ allgemein gehalten, also jetzt müsste man eigentlich auch genauer bestimmen, was negative Emotionen genau bedeutet und was genau mit auf Emotionen reagieren gemeint ist, aber im Groben kann man das so festhalten, dass Frauen sensibler auf negative Emotionen reagieren als Männer. Das sind einfach nur zwei Beispiele für das, was ich einen Geschlechtscharakter nennen würde. Es handelt sich dabei um erstmal eine vergleichsweise wertfreie, also rein beschreibende Dimension. Aber wir wissen ja, wie das bei so hochpolitischen Themen wie Geschlecht der Fall ist. Da liegt es auf der Hand, dass es doch die beste Strategie ist, wenn man irgendwelche kulturellen Eigenheiten oder, naja, also die einfach gesellschaftlich existieren, warum Männer und Frauen sich so oder so verhalten, als einen naturwissenschaftlichen Fakt umdeutet, weil sich das auf jeden Fall nicht ändern kann. Da kann man auch nicht gegen argumentieren. Also gegen was einfach nur aufgrund unserer Körper so ist, wie es ist, naja, da gibt es halt wenig zu tun. Und es wird schon oft versucht, eine feministische Politik so auszuhebeln, also dass man sagt, das beruht alles auf einer Utopie bei euch, aber Frauen sind doch mal nur mal Frauen und von Natur aus, dass, jetzt könnt ihr irgendwelche Eigenschaften haben, das Schwächere, das Demütige, das Kinderfreundlichere, das Hysterischere, das Irrationale und irgendwie nicht so intellektuelle Geschlecht, kann man jetzt alles anführen. Diese Dimensionen haben sich in großen Teilen als kulturell gemacht herausgestellt, aber wie gesagt, es gibt Untersuchungen, die gewisse Unterschiede kulturübergreifend zeigen und ich finde, die darf man auch als solche ernst nehmen und die Eigenschaften, die da rausgefunden werden, die würde ich als Teil des Geschlechtscharakters werten. Aber wie gesagt, bei allen Eigenschaften, die diesem Geschlechtscharakter zugeordnet werden, ist immer eine gewisse Vorsicht geboten. Gut, on to the next. Also ihr merkt, die Dimensionen sind jetzt auch nicht alle irgendwie gleich lang und gleich ausführlich. Manchmal ist es auch nur so eine Andeutung, einfach damit ihr diese Begrifflichkeit mitbekommt. Bei der nächsten Rolle wird es wieder ein bisschen länger. Da geht es nämlich um die Geschlechterrolle. Wir sind also bei Nummer 5. Und diese Dimension, also die Geschlechtsrolle oder Geschlechterrolle, die kennt man auch mittlerweile im normalen Sprachgebrauch. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass über Geschlechterrollen schon sehr lange diskutiert wird. Seit ungefähr Anfang des letzten Jahrhunderts kam das so richtig auf. Da hat sich psychoanalytisch sehr viel getan. Da wurde das ausgedeutet, nicht wahr, und auch verknüpft, welche Zuschreibungen zu den Geschlechtern zu welchem Verhalten führen, wie das sich in den Familien umsetzt, wie das sich psychologisch niederschlägt. Aber das wurde auch dann von den Sozialwissenschaften untersucht, einfach weil Geschlechterrollen immer eine wilde Mischung aus Stereotypen sind, aus Normen, aus Gesetzen, aber auch aus eingeübten und anerzogenen Verhaltensweisen. Über diese ganzen Vorbilder und Traditionen, die über bestimmte Geschlechter oder Geschlechterrollen existieren, wird Menschen halt weisgemacht, wie sie aufgrund ihres eigenen Geschlechts sich verhalten sollen. Also Frauen zum Beispiel sollen verständnisvoll und sozial sein, Männer rational und durchsetzungsstark. Das wären jetzt so einfache Formen von Geschlechtsrolle. Das heißt, der Geschlechtscharakter ist, sagt aus, wie man aufgrund seines Geschlechts ist, die Geschlechterrolle, wie man aufgrund seines Geschlechts sein soll. Jetzt ist ja klar, dass für jedes Geschlecht auch eine Vielzahl an Geschlechterrollen existieren, die wiederum sehr starke Auswirkungen darauf haben, wie wir Männer und Frauen überhaupt betrachten. Und eine der stärksten Geschlechterrollen, die es überhaupt gibt, ist zum Beispiel die Frau als Hausfrau. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Hausfrau nicht einfach nur eine Frau ist, die den Haushalt erledigt, sondern eine Hausfrau ist eine Frau, die stolz darauf ist, den Haushalt führen zu können. Eine Frau, die das gerne macht und mit Hingabe und mit Demut. Und wer das nicht tut, der wird kritisch beäugt. Und er wird sogar bestraft. Das heißt, Geschlechterrollen unterliegen immer einem ziemlich starken sozialen Regime, was diese ganze Ausführung der Rolle auch entsprechend überwacht und kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei meinen eher konservativen Großeltern ein Teller an der Wand hing, an dem ein Spruch geschrieben stand, gleich neben dem Esstisch, und da stand drauf: Ich bin der Herr im Hause, was meine Frau sagt, wird gemacht. Das war wahrscheinlich irgendwie lustig gemeint, aber da zeigt sich für mich auf jeden Fall diese doppelte Struktur patriarchaler Herrschaft, denn der Herr im Hause konnte, also als meine Großeltern zusammenkamen, also irgendwann in den 70er Jahren wahrscheinlich, als sie diesen Teller gekauft haben, seine Ehefrau per Gesetz zwingen, den Haushalt zu führen. Also die Frauen wurden also einfach wegen ihres Frauseins nicht nur zu unbezahlter Hausarbeit angehalten, was schon schlimm genug wäre, sondern sogar durch Staatsgewalt hineingedrückt. Das meine ich auch mit diesem sozialen oder juristischen Regime. Die Vorstellung, dass Frauen Hausfrauen zu sein haben, also sein sollen, ist wiederum ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Ich meine, sicherlich gab es auch bürgerliche Schichten, die sich das mit einem höheren Einkommen leisten konnten, auch so eine Art Hausfrauentum zu kultivieren, aber ich würde eher sagen, dass das das Ideal der Kleinfamilie war, was aus dieser bourgeoisen Klasse kommt. Immer hatten die bürgerlichen Familien auch eine Heerschar an Bediensteten, die das alles für sie geleistet haben. Also die Sache mit der klassischen Hausfrau hinter dem Herd, wenn man zumindest der historisch arbeitenden Feministin Silvia Federici glaubt, ist eher eine Angelegenheit der Industrialisierung und betraf maßgeblich die Arbeiterklasse. Denn es ist ja klar, dass eine sich so rasant entwickelnde Wirtschaft wie die Hochindustrie im blühenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts einen immer neuen und konstanten Nachschub an Arbeitern braucht, damit auch ordentlich Kapital erwirtschaftet werden kann. Aber wer halt 16 Stunden am Tag in der Fabrik steht, hat nicht genug Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, die Arbeiter von morgen sein sollen. Und wenn Menschen wegen einer Schwangerschaft ohnehin nicht oder nicht so viel arbeiten können, dann könnte es sich aus kapitalistischer Sicht einfach mehr lohnen, wenn sie daheim bleiben und im besten Falle kostenlose Sorgearbeit leisten. Und außerdem war die Kindersterblichkeit in England der 1840er Jahre immens hoch, weshalb es auch nicht verwundert, wie Federici schreibt, dass, und ich zitiere, in jedem Bericht empfohlen wurde, zum einen die Arbeitszeit verheirateter Frauen in den Fabriken zu senken, damit sie ihren häuslichen Pflichten nachkommen könnten, und zum anderen schwangere Frauen gar nicht einzustellen. Der Bedarf an einem neuen Typus von Arbeiter, der gesünder, robuster, produktiver und vor allem disziplinierter und domestiziert war, war der Hintergrund, warum die Hausfrau in der Arbeiterinnenklasse durchgesetzt und eine Form des häuslichen und familiären Lebens, das bis dahin der Mittelklasse vorbehalten war, auf die Arbeiterinnenklasse ausgedehnt wurde. Aber wie gesagt, jetzt nur als kleiner Einschub von mir, natürlich ohne die Bediensteten. Daher rührte die schrittweise Verdrängung von Frauen und Kindern aus den Fabriken, die Einführung des sogenannten Familienlohns, also für die, die es nicht wissen, der Familienlohn ist sozusagen der Lohn, der dann den männlichen Arbeitern bezahlt worden ist, damit sie ihre Familie ernähren können. Das heißt, auch die männlichen Arbeiter hatten eine bessere Position in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, um eben ihren höheren Lohn im Sinne ihrer Familie durchdrücken zu können. Also auch die Männer haben davon profitiert, dass die Frauen hinterm Herd stehen. So, egal, wo war das Zitat? Ich lese nochmal. Daher rührte die schrittweise Verdrängung von Frauen und Kindern aus den Fabriken, die Einführung des Familienlohns, die Vermittlung von häuslichen Tugenden an die Frauen, kurzum die Durchsetzung eines neuen Reproduktionsregimes und eines neuen Gesellschaftsvertrags, der bis zum Ersten Weltkrieg in allen Industriestaaten zur Norm geworden war. Zitat Ende. Das heißt, dass Geschlechterrollen nicht nur vielfältig, sondern offensichtlich, wie wir gerade gesehen haben mit Federici, auch historisch wandelbar sind. Gleichzeitig ist völlig klar, dass Geschlechterrollen oft sehr strikte Vorgaben enthalten, wie sich Menschen entsprechend ihres Geschlechts zu verhalten haben, was natürlich wenig überzeugend wäre, wenn man alles so krass in den historischen Kontext stellt. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass Geschlechterrollen überhaupt kein Interesse daran haben, also was ist Interesse, also die Leute, die Geschlechterrollen durchsetzen wollen oder durchsetzen, haben kein Interesse, das so durchzuhistorisieren, weil dann würde ja klar werden, wir könnten es auch anders machen. Und deswegen wird immer wieder versucht, die Geschlechterrolle eigentlich als Geschlechtscharakter darzustellen oder zu inszenieren. Weil sonst könnten ja Frauen einfach sagen, ey, nur weil wir vor 100 Jahren die Fabriken überall hingestellt haben, oder ihr, lasse ich mich doch jetzt nicht an den Herd zwingen, um vollkommen von meinem Mann ökonomisch unabhängig zu sein, also wenn man einen hat. Das heißt, dass sich diese gesellschaftlich existierenden Geschlechterrollen immer ein bisschen ideologisch verhüllen wollen. Die wollen nicht als Ideologien, als geschichtlich geworden, enttarnt werden. Und wie gesagt, deshalb wird halt argumentiert, dass das doch alles in den Genen liege, dass sich Männer und Frauen so oder so verhalten sollen. Aber es gibt eine Sache, die ist wirklich unzweifelbar kulturell und sehr wandelbar und nicht in der Natur des Menschen liegend, was auch niemand bestreiten würde. Und das wäre die nächste Dimension, und zwar der Geschlechtsausdruck. Der Geschlechtsausdruck ist unsere sechste Dimension und er bezeichnet die verschiedenen Formen von Sprache oder von Aussehen und Erscheinung, aber auch Bewegung von Körpern im Raum und so weiter, die geschlechtlich kodiert sind. Es ist also eine ziemlich ästhetische Perspektive, die der Geschlechtsausdruck uns auf das Phänomen Geschlecht eröffnet. Und ich meine, das sehen wir ja auch heute sehr offensichtlich. Gib mal in DM oder so, das ist alles voll mit Produkten, die geschlechtlich markiert sind. Das fängt mit Make-up an oder diese, bei DM gibt es ja diese ich verwechsel das immer, diese Hygieneabteilung für Männer, die komplett anthrazit ist, weil bloß nicht der Verdacht bestehen darf, dass Männer, die sich irgendwie für Skincare interessieren, verweiblicht werden. Deswegen muss alles so trocken und so kalt und so steinern wie möglich daherkommen. Deswegen hat man dann diese Metallregale, die alle in Grau und Grau sind. Das ist dann diese Produktpalette, um auch Make-up eben männlich zu kodieren. Aber ansonsten läuft natürlich ganz viel über Kleidung, über Schmuck. Und weil das so ästhetisch ist, würden wir beim Geschlechtsausdruck eher seltener das Begriffspaar männlich-weiblich verwenden, sondern man spricht dann eher von maskulin-feminin. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja durch meine schwule Sozialisierung zu einem bestimmten Habitus neige, also dieses melodische Umschlagen in der Stimme. Ich habe eine relativ starke Gestik, einen eher affektierten und schwungvollen Gang, wenn ich so durch die Gassen schlendere. Und das mache ich auch so schon viele Jahre. Also normalerweise nimmt man mich als eher femininen und in der Regel schwulen Mann wahr, unabhängig davon, wie ich mich selber fühle. Das heißt, durch diese Markierung von Körper, von Stimme oder von Mode sind wir in der Lage, uns entsprechend geschlechtlich zu positionieren. Und sehr anschaulich wird das gezeigt, finde ich, bei einem der deutlichsten und offensichtlichsten und auch stereotypesten Marker für Geschlechter heutzutage, nämlich die zwei Farben Rosa und Pink. Es ist sowas von offenkundig, dass Rosa eher von Mädchen und Frauen getragen wird und Blau eher von Jungs oder Männern, dass es schon fast uns gottgegeben vorkommt. Also ich meine, sogar die Transflagge ist Rosa und Blau. Aber ich habe mich schon auch mal gefragt vor einer Weile, was eigentlich Rosa zu einer Frauen- oder Blau zu einer Männerfarbe gemacht hat. Ich meine, Kinder aus aller Welt scheint diese geschlechtliche Farbeinteilung bekannt zu sein. Und das ist auch nicht ganz unbedeutend, wenn man sich so Spielsachen anschaut. Es gibt da einen sehr guten Fotobeweis für. Und zwar hat die südkoreanische Fotografin Yong Mi-yoon 2005 Kinderzimmer mit ihren ganzen Spielsachen fotografiert. Also googelt mal, macht mal kurz Pause, googelt mal am besten The Pink and Blue Project. Da findet man sofort diese ganzen völlig ausufernden Bilder. Da sitzen Kinder in der Mitte ihres Kinderzimmers, umringt von gleichfarbigen, entweder blauen oder eben pinken Gegenständen und gucken mal freudig, mal verwirrt, mal traurig in die Kamera. Aber woher kommt das jetzt geschichtlich? Also ich will nicht hinnehmen, dass Prinzessinnen einfach rosa sind und Bob der Baumeister blau oder Mädchen feine Prinzessinnen sein sollen und Jungs starke Handwerker. Da muss doch mehr dahinter sein. Und in der Tat wurde ich da fündig, denn die Bedeutung von Farben hat sich natürlich, wie bei so vielem, über eine lange Geschichte hinweg entwickelt. Und im Falle von Rosa-Blau könnte man diese Geschichte auch sogar andersrum erzählen. Also, dass Blau eher eine Frauenfarbe war und Rosa eher eine Männerfarbe. Im christlich-katholischen Westen war die Farbe Blau zum Beispiel die Farbe der Jungfrau Maria. Man kann sich hier Bilder von Da Vinci, von Botticelli oder von Raphael anschauen, wo die Heilige Mutter in ihren Gemälden oft in blaue Gewänder gehüllt ist. Und bis ins 19. Jahrhundert war es durchaus üblich, sofern man sich das leisten konnte, dass die Mädchen blau trugen und die Jungs in Pink gekleidet wurden. Das war natürlich keine festgeschriebene Regel, also Kinder trugen eh meistens weiß, aber es gab neben den religiösen auch staatliche Unterschiede. Also in den USA war zum Beispiel so ein Nord-Süd-Staaten-Gefälle, wo die einen eben pink und die anderen blau getragen haben. Und erst um den Jahrhundertwechsel, also zum 20. Jahrhundert hin, wurden die Rufe nach angemessenen und nach fixen Farben für die Geschlechter lauter. Und ich glaube, das hängt mit zwei Dingen zusammen, das kann man natürlich nicht ganz beweisen, aber das ist zumindest meine Vermutung. Und zwar gab es einerseits erstmalig, zumindest im Westen, eine große organisierte Frauenbewegung, was die entsprechenden patriarchalen Reaktionen hervorrief. Und zu diesen Reaktionen gehörte auch die Erfindung der Boyhood, dafür gibt es kein gutes deutsches Wort, also so etwas wie die Zeit, wo die Jungs halt Jungs sind, so wie Teenager, die Zeit der Teenager ist, ist Boyhood, also das, die, wie nennt man das denn? Es gibt kein deutsches Wort dafür, also ja. Dann wurde sowas gesagt wie, damit aus Jungs echte Männer werden, dann müssen sie auch in ihrem Kindesalter als Jungs erzogen werden. Es muss also ganz klar sein, dass sich diese Jungs von den Mädchen abgrenzen, denn nur so werden sie ja zu guten Männern, also hart und stark und so weiter. Das wäre jetzt eine eher ideologische Erklärung, warum man dann angefangen hat, Jungs und Mädchen optisch voneinander zu trennen. Aber ein bisschen wahrscheinlicher oder wirkmächtiger ist die ziemlich banale Feststellung, dass man mit einer geschlechtergetrennten Kinderkleidung einfach mehr Klamotten verkaufen kann. Weil wenn ich jetzt als Familie einen Jungen bekomme und der kriegt blaue Kleidung, und dann kommt danach ein Mädchen, dann kann ich der nicht mehr die Kleidung von dem Jungen vermachen. Und wie gesagt, Kinder haben früher oft weiße Kleider getragen, geschlechtsunabhängig, und das ging auch. Aber wir haben ja Kapitalismus und da muss verkauft werden und deswegen macht das auch einfach marketingmäßig mega Sinn, das zu trennen. Aber mit dieser starren Farbordnung, also das Blau für die Jungs ist und rosa für die Mädchen, da sollte es noch ein bisschen dauern, weil es ist ja nicht so, dass sich alle Kinderbekleidungsindustrien zusammengesetzt haben und einfach gesagt haben, jetzt machen wir das so. Die Zeitung Times hat zum Beispiel 1927 noch einige der führenden Kinderbekleidungshersteller zu den Farben je nach Geschlecht befragt und es war wirklich halb getrennt. Also die Hälfte hielt Blau für eine Jungfarbe und die andere halt nicht. Und erst in den Folgejahrzehnten, also so 30er, 40er Jahre, hat sich die Industrie ganz allmählich und langsam auf einen Standard geeinigt, den wir auch eben heute kennen und der sich mit der Ausbreitung des westlichen Konsumkapitalismus auch wirklich bis in die letzte Ecke der Welt global umgesetzt hat. Das war also noch nicht so lange her. Die Annahme, also dass es sich bei Blau und Rosa um natürliche Vorlieben von Jungs oder Mädchen handelt, das ist kulturgeschichtlich falsch. Und übrigens auch empirisch, da gab es eine Studie zu, wo Kids zwischen 7 Monaten und 5 Jahren mit Spielsachen zugeballert wurden und dann sollten die präferieren, mit was sie spielen. Und da gab es überhaupt keine Unterschiede in der Farbauswahl. Und für Kleinstkinder spielt die Farbe von Spielsachen einfach überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache, das Spiel macht Spaß. Also, ja, eigentlich wie in der Mode. Deswegen kann man das auch empirisch zeigen, dass das nicht angeboren ist, diese Farbpräferenz. Wie dem auch sei, das war jetzt nur ein Beispiel dafür, wie Aspekte des Geschlechtsausdrucks wie der Farbe eine Geschichte haben, wie sie je nach Zeit und je nach Kultur und je nach Situation ziemlich wandelbar sind. Und über den Geschlechtsausdruck könnte ich auf jeden Fall stundenlang reden. Ich meine, wir können ja nicht nur Farben besprechen, sondern eben auch Kleidung, Stimme, Bewegung, Schmuck und so weiter. Das könnte man alles durchdeklinieren. Aber es geht ja nur um die Idee, was diese Dimension besagen soll. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal schön weiter zur vorletzten Dimension. Und die wäre das sogenannte Geschlechterverhältnis. Also wie die verschiedenen Geschlechter in einer Gesellschaft in Verbindung zueinander stehen. Weil was Frauen oder Männer in Anführungszeichen sind, ist ja nicht nur eine Frage von individuellen Charaktereigenschaften oder Körpermerkmalen, sondern auch eine Machtfrage. Also welchen Platz Männer und Frauen und Queers in der Gesellschaft einnehmen sollen oder einnehmen dürfen. Und ich denke, hier können wir auch andere Strömungen des Feminismus ganz gut mit einbinden und hören, vor allem den marxistischen Feminismus. Denn da wird ja gesagt, na gut, in der kapitalistischen Wirtschaft gibt es eine Sphäre der Produktion, also wo Güter hergestellt werden, wo Mehrwert erzeugt wird, wo Profit generiert wird, also wo einfach gearbeitet wird. Diese Arbeiter kommen aber nicht in der Fabrik zur Welt, offensichtlich, und schlafen auch nicht am Fließband, zumindest in den meisten Fällen, sondern müssen nach Hause, die brauchen was zu essen, die müssen Kinder bekommen und dann großziehen, damit man in Zukunft als Unternehmen auch weiterhin eine Arbeiterschaft hat und die nicht einfach ausstirbt. Also man muss ja nicht unbedingt die Kinder von den Arbeitern einstellen, aber zumindest irgendwie muss sich die Arbeiterschaft in der Gesamtheit reproduzieren, damit man weiterhin Arbeitskräfte hat. Und diese andere Sphäre, also wo Haushalt und Kindererziehung, aber oft auch Altenpflege passiert, das ist die Sphäre der Reproduktion. Natürlich, wissen wir alle, ist die Produktion eher männlich konnotiert. Ich hatte das ja gerade schon ausgeführt bei Federici, nicht wahr, dass die Frauen auch aus den Fabriken gedrängt worden sind aus verschiedenen Gründen. Und die Reproduktion oder die Sphäre der Reproduktion eher weiblich. Und jetzt wird im marxistischen Feminismus argumentiert, dass diese Konnotation eben männlich, weiblich, Produktion, Reproduktion nicht mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen natürlichen Bestimmungen zu tun hat, warum Geschlechter das so tun müssen oder so tun sollen, sondern diese strikte Aufteilung der Sphären im Wesen des Kapitalismus liegt. Da könnte man jetzt verschiedene TheoretikerInnen anführen, zum Beispiel Friedrich Engels, der hat schon relativ früh in seinem Ursprung der Familie gesagt, dass das Patriarchat daher rührt, dass die Menschheit sesshaft wurde. Deswegen sind einfach immer mehr Güter entstanden, einfach weil die Produktionskräfte sich da entfesselt haben. Und dann gab es ein großes Interesse daran, dass die Erbfolgen geregelt sind. Und die Erbfolgen werden nun mal über Geburten geregelt, also gab es einen Anreiz, dass auch entsprechend die Schwangerschaft kontrolliert werden musste. Dann gibt es Leute wie die bereits zitierte Silvia Federici, die dann argumentieren, dass vor allem Staaten an Arbeitern und Soldaten interessiert waren und deswegen auch von legislativer Seite eine große Motivation da war, die Selbstbestimmung von Frauen über ihre eigenen Körper einzuschränken. Und dann gibt es auch marxistische Feministinnen wie Lise Vogel, die sagen, dass die Phase der Schwangerschaft ja dazu führt, dass Frauen nicht dauerhaft als Arbeitskraft zur Verfügung stehen können, also anders als Männer, weshalb die Unternehmen gegenüber von Menschen, die schwanger werden können, einen stärkeren Druck auf Löhne ausüben können. Einfach weil die wissen, die Typen, also oder Leute mit Penis, haben halt die besseren Karten in der Hinsicht und Frauen sind in dieser Zeit auch ökonomisch auf sie angewiesen. Das heißt, da kann man einfach andere Hebel ansetzen und deswegen ja, verdienen Frauen weniger oder werden überhaupt nicht erst eingestellt. Und das ist ja auch heute noch immer noch ein Problem, Diskriminierung am Arbeitsplatz wegen Schwangerschaft, das hat sich nicht unbedingt geändert oder wegen einer geplanten Schwangerschaft und das würde auf Dauer dazu führen, eben in diesem krassen Konkurrenzdruck von kapitalistischen Wirtschaften, dass die männliche Sphäre eine Produktionssphäre ist und die weibliche eine Reproduktionssphäre. Diese Punkte führen dann eben zu einer Stellung der Frau im Verhältnis zum Mann in der Gesellschaft, was ja auch das Bild von Frauen und Männern, was wir so haben, mitprägt. Also das wäre jetzt diese Dimension der Geschlechterverhältnisse in einem sehr politischen Sinne. Aber Geschlechterverhältnisse umfassen ja auch ganz konkret so, also direkte Verhaltensweisen. Und deswegen würde ich nochmal trennen bei dem Geschlechterverhältnis zwischen dem politischen, auf der einen, was ich gerade nachgezeichnet habe, und auf der anderen Seite ein Geschlechterverhältnis, was ich eher ein soziales nennen würde. Und mit dem sozialen Geschlechterverhältnis würde ich beschreiben, wie sich Menschen aufgrund ihres Geschlechts zu anderen Geschlechtern verhalten oder wie sie ihr eigenes Geschlecht in Bezug auf ein anderes Geschlecht erfahren. Also die Frage ist dann, wie verhalte ich mich als Mann mit anderen Männern oder wie verhalte ich mich als Mann mit anderen Frauen? Und ich finde, das gehört nicht ganz zu der Geschlechtsrolle, also dieser anderen Dimension, weil man ja mit Rollen wirklich Rollen beschreiben möchte. Also die Hausfrau, der Geschäftsmann und nicht einfach nur eine reine Geschlechterrelation. Wisst ihr, wie ich meine? Also deswegen würde ich da irgendwie einen Unterschied machen. Weil in der Geschlechterrolle ist man ja auch in einer spezifischen Situation. Und das Geschlechterverhältnis, was ich jetzt im Blick habe, ist dann mehr eins, was ich allgemein als Mann gegenüber anderen Männern oder gegenüber anderen Frauen habe. Ich mache das mal ganz praktisch, zum Beispiel Flirten. Ich weiß, es ist ein deutscher Podcast, hier hören viele Leute aus Deutschland zu und das ganze Thema Flirten ist in diesem Land aus, keine Ahnung, Mentalitätsgründen die absolute Vollkatastrophe. Ich meine, ich war mal in Italien, also in Neapel habe ich mal gelebt, ein halbes Jahr nach meinem Studium. Und ja, das war einfach, das war das ganz andere. Wie Leute da flirten, also Männer, Frauen, whatever, also nicht nur die Queers. Es war eine Freude. Ich liebe Flirten. Egal, auf jeden Fall ist ja Flirting der Inbegriff eigentlich eines etwas formalisierten sozialen Geschlechterverhältnisses. Hier geht es um Verhaltensregeln, die sich anders als bei einer Rolle aus dem Geschlecht selber ableiten, das wollte ich damit sagen. Ein ziemlich abstruses Beispiel findet man da häufig auf Instagram. Es gibt so einen Dating-Coach, der heißt Lasse Landeck, der hat mich auch blockiert. Aber ich finde seine Videos eigentlich mal witzig, weil die so absolut hirnrissig sind. Also er ist einer von diesen Männer-Coach-Dating-Coaches. Ihr wisst, wie ich meine. Ja, also die, naja. Ich habe ihn noch nicht mal beleidigt, also keine Ahnung, warum er mich geblockt hat, aber ich kann das an dieser Stelle gerne auch nachholen. In seinem aktuellen Tipp zu ersten Nachrichten auf Online-Dating-Plattformen von Männern sagt er wortwörtlich: Schreib wie ein Mann, der weiß, was er will, und nicht wie ein Mann, der gefallen möchte. Ich wiederhole es nochmal, weil das so bezeichnet ist. Schreib wie ein Mann, der weiß, was er will, und nicht wie ein Mann, der gefallen möchte. Puh. Also da führt Lasse Landeck genau diesen patriarchalen Mythos fort, der Männer eigentlich in ihrer Einsamkeit hält, indem er ihnen empfiehlt, nicht an ihren Charaktereigenschaften oder an denjenigen Charaktereigenschaften zu arbeiten, die sie actually liebenswert machen, denn man soll ja als Mann nicht gefallen, sondern nur durch eine, ja, durch eine Dominanz des Willens zu beeindrucken. Das heißt, in diesem von Lasse Landeck vorausgesetzten Geschlechterverhältnis werden Männer in Relation zu Frauen definiert. Sie sind es, die beeindrucken, und die Frauen sind es, die beeindruckt werden. Das heißt, hier wird in diesem Geschlechterverhältnis Aktivität und Passivität auch in der sozialen Dynamik sehr genau verortet. Und ja, es ist alter Wein in alten Schläuchen und Lasse Landeck zieht es durch. Gut, das wären also jetzt die Dimensionen von einem politischen und einem sozialen Geschlechterverhältnis. Das waren jetzt 7 Dimensionen. Das heißt, wir haben nur noch eine einzige vor uns. Deshalb, kleiner Trommelwirbel, wir kommen tatsächlich zur Geschlechtsidentität, zum ominösen Gender. Ich habe im ersten Teil dieses Doppelpodcasts von der englischsprachigen Trennung von Sex und Gender gesprochen, also dem biologischen Geschlecht, Sex, und dem sozialen Geschlecht, Gender. Und ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich jetzt in den ganzen anderen Dimensionen, die ich aufgezählt habe, nicht ein einziges Mal den Begriff Gender verwendet habe. Und ich würde gerne erklären, warum. Denn ich halte die Übersetzung von dem englischen Gender mit soziales Geschlecht für einigermaßen misslungen, weil einfach kein Mensch versteht, was mit sozial gemeint sein soll. Ich meine, wir haben zum Beispiel über den Geschlechtsausdruck gesprochen, also wegen Schminke, Make-up, Bekleidung, Bewegung und so weiter, der total stark kulturabhängig ist, weil diese geschlechtlichen Ästhetiken sich zwischen verschiedenen Nationen oder Schichten krass unterscheiden können. Dann haben wir mit dem Geschlechterverhältnis, also was ich gerade aufgezählt habe mit Lasse Landeck, auch eine soziale Dimension, aber das ist viel machtpolitischer Durchdrungen, sag ich jetzt mal. Und bei so einer Dimension wie dem Geschlechtscharakter, also wo es um natürliche oder vermeintlich natürliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern geht, da haben wir eher eine psychologische Note, die aber deutlich ins Biologische schwappt oder wo zumindest Verbindungslinien existieren zwischen dem Biologischen und dem Psychologischen und das gar nicht mehr so sozial daherkommt. Deswegen wird überhaupt nicht klar, was ich meine, wenn ich jetzt Gender als soziales Geschlecht übersetze, weil das ja alles mitgefasst ist. Es ist ja auch so, dass im Englischen das Wort Gender in der Regel mit Substantiven gekoppelt wird. Also man redet von Gender Role, also Geschlechtsrolle, von Gender Expression, also Geschlechtsausdruck, und Gender Identity, also Geschlechtsidentität. Aber Gender allein ist ein bisschen zu diffus, finde ich. Wenn ich Gender verwenden würde, also allein gesprochen, nur Gender, also ohne irgendwas anderes, dann meine ich damit in der Regel nur die Gender Identity, also die Geschlechtsidentität. Wenn wir über Gendern diskutieren, zum Beispiel also über das sprachliche Gendern, dann geht es ja auch vor allem um Inklusion und die Anerkennung von diesen Identitäten und nicht um das Miteinbeziehen von allen möglichen Geschlechtsausdrücken oder allen möglichen Geschlechterrollen. Und um dieses Gender, würde ich sagen, soll es jetzt ein bisschen genauer gehen, also im Sinne der Geschlechtsidentität. Aber leider, und das muss ich jetzt schon sagen, wird es an dieser Stelle wirklich kompliziert. Also nicht mehr nur komplex, weil viele Dinge zusammenkommen, wie beim biologischen Geschlecht, sondern wirklich im strengeren Sinne kompliziert. Denn fast alle bisherigen Dimensionen von Geschlecht, mit Ausnahme von der geschlechtlichen Körperwahrnehmung oder dem Körperverhältnis, haben eines gemein. Sie werden von außen wahrgenommen. Also auf Grundlage der genannten Dimensionen wird einem fremden Menschen sein jeweiliges Geschlecht zugeschrieben. Also je nachdem, welche Informationen man über diesen Menschen hat. Aber bei der Geschlechtsidentität oder dieser geschlechtlichen Körperwahrnehmung, also wie der Körper sich als geschlechtlicher Körper anfühlt, handelt es sich ja um Selbstbeschreibungen oder geschlechtliche Selbstverortungen. Ich meine, das Reden über das geschlechtliche Körperverhältnis, nicht wahr, mit wie Transmenschen ihre Sexualität erleben und so weiter, das war deshalb schon sau kompliziert, weil sich ein und derselbe Körper ja auf viel zu viele Weisen anfühlen kann und weil unsere Sprache darüber einfach noch nicht so entwickelt ist oder vielleicht auch niemals so entwickelt sein kann, dass wir wirklich das vermitteln können, was wir mit unserem Körper fühlen. Und was sich da für mich aufmacht, ist ein sehr folgenschwerer und wichtiger Unterschied, und zwar zwischen Geschlecht als Fremdzuschreibung und Geschlecht als Selbstzuschreibung. Das ist ganz oft dieses Phänomen, das habe ich ja auch im ersten Podcast gesagt mit Cis und Trans, ja, dass es immer wieder auch so Menschen gibt, die dann sagen, ja, ich bin nicht Cis, die Cis-Leute sind, aber dann sagen, ich bin nicht Cis, das lasse ich mir von niemandem erzählen. Und da verwechseln sie Cis als eine Fremdzuschreibung, als eine logische Kategorie, Cis als alle Leute, die nicht trans sind, mit einer Selbstzuschreibung. Also ich kann natürlich niemandem sagen, dass er oder sie sich cis zu nennen hat, I don't care. Aber begriffslogisch gesehen, von außen als Fremdzuschreibung, sind sie es. Da kann man sich nicht gegen wehren. Gut, zurück zu Gender. Das wird ja oft übersetzt mit Geschlechtsidentität. Das heißt, es handelt sich hier schon mal um eine psychologische Angelegenheit. Ich finde, man kann die Geschlechtsidentität auch durchs geschlechtliche Selbstempfinden nehmen. Also wie sich das Selbst geschlechtlich empfindet. Nicht der Körper, wie beim Körperverhältnis, sondern wirklich das Selbst. Und es bildet sich heraus, indem es die vorangegangene Definition von Geschlecht, also die ich alle aufgezählt habe, miteinander in Verbindung setzt. die sich irgendwie in Bewusstsein niederschlagen und die zusammen integriert werden. Das heißt, das Selbst, das geschlechtliche Selbst, bildet sehr vielfältige und auch widersprüchliche Beziehungen und Verbindungen zu all diesen genannten 7 anderen Formen von Geschlechtlichkeit heraus, die dann bei manchen Leuten in einer Geschlechtsidentität zusammenfließen. Und auch diese Geschlechtsidentität selber spielt ja eine Rolle. Also wenn ich sehe, okay, oder wenn ich spüre, oh, also all diese verschiedenen Weisen von Geschlechtlichkeit fließen in mir zusammen als zur Identität einer Frau, dann macht das ja auch was mit mir. Also auch die Geschlechtsidentität selber fließt in ihre eigenen Verhältnisse mit ein. Okay, das war sehr abstrakt gesprochen. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Aber ich will damit sagen, also es macht einen Unterschied, ob ich von außen erkenne, okay, weiß ich nicht, auf verschiedenen Dimensionen bin ich weiblich zugeordnet und es stellt sich aber nicht wirklich ein Geschlechtsempfinden ein, oder ich merke, auf diesen verschiedenen Dimensionen bin ich weiblich zugeordnet und das integriert sich für mich in eine weibliche Geschlechtsidentität. Und diese Erkenntnis und dieses Anerkennen dieser Identität, das kann ja auch was machen. Ich meine, gerade bei Transmenschen, die sich dann outen und so, hat das eine riesige Auswirkung auf ihr Leben oder auch auf ihr Selbstempfinden, dass sie diese Identität als solche für sich annehmen. Das will ich damit sagen. Wenn man Gender auf diese sehr komplexe Weise begreift oder sehr komplizierte Weise begreift, dann wird auch klar, warum sich Gender im Laufe des Lebens ändern kann und warum man Gender nicht erzwingen kann und warum man Gender nicht anerziehen kann und auch warum wir so viele Begriffe für Geschlechtsidentitäten haben. Einfach weil diese Geschlechtsidentität sehr stark eingebettet ist in unsere sozialen und unsere politischen Gefüge, in unsere Körper, in unsere Biografie und unsere Geschichte, welche Erfahrungen wir gemacht haben, das kannst du nicht einfach mit ein paar Elektroschocks aus irgendwelchen Körpern rausprügeln. Das kannst du aber auch nicht mit irgendwelchen Ideologien in die Körper reinbringen. Also was ja immer so gesagt wird, die Trans-Ideologien machen unsere Kinder trans. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr mechanische Vorstellung davon, wie Gender funktioniert. Das ist ja nicht einfach nur eine rein diskursive Einbildung, die man irgendwie hat, weil man ein Buch gelesen hat. Um Gottes Willen, das Buch würde ich gerne lesen. Also um zu wissen, welche Machttechniken dort an den Start kommen und so ein vielfältiges Phänomen wie Gender Leuten aufzuzwingen. Also ich glaube, das ist nicht möglich. Ja, und wenn wir den Gedanken zulassen, dass Gender sich auf diese sehr komplexe Weise entfalten kann, also über 7 Dimensionen oder wenn man Gender auch selbstbezüglich noch mit einzieht, über 8 Dimensionen, dann wird auch klar, warum wir heute immer mehr Begriffe haben, die so gewisse Fragilitäten oder Fluiditäten oder Vieldeutigkeiten beschreiben. Also ganz klassischerweise wäre das Wort nicht-binär. Also wenn ich merke, meine Geschlechtsidentität fühlt sich auf eine Weise an, aber weder männlich noch weiblich, dann haben wir heute dieses Label nicht-binär. Dann gibt es Leute, die schon sagen, okay, ich fühle mich oft wie ein Mann, aber auch oft wie eine Frau und es wechselt. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es deswegen das biologische Geschlecht wechselt, also jetzt nicht, dass der Chromosomensatz sich plötzlich austauscht, sondern es kann sich zum Beispiel was an der Körperwahrnehmung ändern, der geschlechtlichen, oder an den Geschlechtsrollen, an denen man sich gerade orientiert, die einem wichtig sind. Auch da kann man dann merken, es kommt zu einer gewissen Verflüssigung des Genders, deswegen nennen diese Leute sich oft genderfluid. Oder es gibt Leute, wie ich zum Beispiel, die überhaupt nicht verstehen, was ein geschlechtliches Selbstempfinden sein soll. Also ich kann diese Dimensionen im Einzelnen durchanalysieren für mich, aber es gibt für mich nicht diese Geschlechtsidentität, die sich irgendwie herausbildet. Ich weiß nicht, was es bedeutet, sich als Mann zu fühlen oder als Frau oder als nicht-binär, whatever. Deswegen würde ich mich, wenn man mich jetzt fragen würde, ich lege da jetzt nicht so einen großen Wert drauf, einfach weil ich es ja nicht fühle, würde mich agender nennen. Also ich habe einfach kein Gefühl für Gender. Ich kann deswegen relativ analytisch darüber reden. Es kann auch sein, dass ich diesen Podcast mit diesen 8 Dimensionen nur so mache, weil ich es irgendwie nicht so ganz checke. Aber gut. Genau. Ich würde vielleicht noch eine Sache sagen zu nicht-binären Leuten, weil ich höre ganz oft im Internet dieses Argument, naja, nicht-binäre Menschen setzen ja, weil sie sagen, ich bin nicht binär, damit eine Geschlechterbinarität voraus, die sich wieder an Stereotypen, Geschlechterbildern orientieren müsse, um überhaupt zu existieren. Und ich habe dagegen 2 Einwände, weil ich das so oft höre, deswegen muss ich das kurz mal aufräumen. Also erstens, nur weil eine Sache, also in diesem Falle Nicht-Binarität, sich von einer anderen abgrenzt, also Binarität, heißt ja nicht automatisch, dass sie deshalb diese aus- oder abgegrenzten Dinge zu ihrer Existenz braucht. Also ein gutes praktisches Beispiel ist Musik. Wenn sich 2 Genres mischen, zum Beispiel House und Techno zu Tech House. Wobei Techno dann sozusagen die die Rolle Tech House dann diese Rolle als nicht-binäres Genre einnimmt, was sich von sowohl Techno als auch House abgrenzt, dann könnten ja von einem auf den anderen Tag alle House- und Techno-Tracks dieser Erde von ihrer Oberfläche verschwinden, aber Tech House würde ja trotzdem weiter fortbestehen. Und ungefähr so halte ich es auch mit Nicht-Binarität. Es braucht diese Binaritäten nicht. Es merkt nur, das, was wir an Binaritäten momentan haben, da finde ich mich nicht ein und deswegen bin ich nicht binär. Punkt. Also, wenn sich diese Binaritäten auflösen oder so krass verändern, ja, kann ja sein, dass Nicht-Binäre irgendwann sagen, ja gut, dann bin ich halt irgendwie das oder kann man immer noch die Begriffe anpassen. Aber dass das logisch voraussetzt, das ist mir ein bisschen zu viel. Zweitens, der Einwand, mit diesem von mir vorgeschlagenen Verständnis von Geschlecht gewinnt ja Nicht-Binarität, ebenso wie alle anderen Geschlechtsidentitäten, also auch Mann und Frau, eine neue Komplexität. Es ist ja nicht so, als ob sich Nicht-Binarität nur an Stereotypen Rollenbildern abarbeiten würde, wie das ja oft unterstellt oder behauptet wird. Deshalb finde ich, dass man da auch sehr genau hingucken oder nachfragen sollte, wenn man einer Geschlechtsidentität pauschal unterstellt, sie würde irgendwelche alten Muster aufrechterhalten, nur um sich von ihnen abzugrenzen. Weil die Frage ist, bezieht sich Nicht-Binarität wirklich nur auf stereotype Geschlechterrollen oder nicht vielmehr auf gewisse Körperverhältnisse oder Geschlechterverhältnisse oder, naja, ihr wisst schon. Also, ich sag ja nicht, dass es unmöglich ist, dass Leute sich nicht binär nennen, um sich halt von irgendwelchen Stereotypen abzugrenzen und sich irgendwie edgy zu fühlen. Aber dann denke ich mir auch, so what? Also, da geht es ganz sicher nicht um die Mehrzahl an nicht-binären Menschen und es tut ja auch niemandem weh. Also im Gegenteil, wer heute als nicht-binäre Person wirklich ernst macht und sein Amtsgeschlecht zu divers oder X oder nicht-binär oder wie man das auch immer nennen mag gerade, wechselt, also kommt ja immer auf das Land an, welche Gesetze da existieren, der steht bei manchen Nationen dieser Erde auf einer Liste mit Einreiseverboten, manchmal mit Strafen oder zumindest mit großen Hürden. Zum Beispiel die fucking USA. Also, ja, deswegen würde ich da, dass man jetzt nicht binär allgemein darstellt, dass sie nur edgy sein wollen, so ein bisschen sagen, okay, machen wir mal halblang hier, weil das hat teilweise sehr krasse Auswirkungen heutzutage. Aber nun gut, das war das, was ich zumindest über Gender oder Geschlechtsidentitäten andeuten wollte. Also wenn jetzt gefragt wird, ja, was bedeutet es eigentlich noch, eine Frau zu sein, dann kann man höflich zurückfragen, was meinst du denn genau? Weil wenn wir zum Beispiel sagen, Transfrauen sind Frauen oder von mir aus analog, Transmänner sind Männer, dann sagt man diesen Satz und bezieht sich damit eigentlich mit Mann und Frau auf eine Geschlechtsidentität. Natürlich haben Transfrauen eine andere biologische Voraussetzung als Cis-Frauen, das hat auch niemand bestritten, aber normalerweise meint der Satz, dass die Geschlechtsidentität von, Transfrauen sind Frauen. Aber normalerweise meint der Satz, Transfrauen sind Frauen, dass die Geschlechtsidentität von Transfrauen als Frauen ebenso valide und gleichrangig ist, wie die Geschlechtsidentität von Cis-Frauen als Frauen. Deshalb sollten sie, und das wäre dann die politische Folgerung, zum Beispiel ein identisches Amtsgeschlecht führen können, also als Frau. Sowohl Transfrauen als auch Cis-Frauen teilen sich bestimmte Aspekte in ihrem sozialen Geschlechterverhältnis, auch das könnte man mit meinen und so weiter. Also wenn wir jetzt sagen, Transfrauen sind Frauen, dann können wir sagen, auf diese Dimension, auf diese Dimension, auf diese Dimension. Ja, wenn Leute jetzt sagen, ja, aber der Körper, dann würde ich sagen, ja, ist überhaupt kein Problem. Also die Körper von Cis-Frauen und Transfrauen sind natürlich unterschiedlich, aber wir haben 6 andere Geschlechtsdimensionen, auf denen viele Ähnlichkeiten existieren. Ja? Das ist sozusagen die Art, wie ich das gerne vorschlagen möchte, dass wir in Zukunft über Geschlecht reden können. Und jetzt, wo wir alle diese Geschlechtsdimensionen durchgeackert haben, möchte ich noch einmal auf das Urteil des obersten Gerichtshofs im Vereinigten Königreich zurückkommen. Weil die Frage war ja da, wie der Begriff Frau rechtlich definiert sein soll. Und man hat sich dazu entschieden, den Begriff auf eine einzige von diesen 8 Dimensionen zu beschränken und dort auch nur innerhalb sehr bestimmter Parameter. Denn der rechtliche Begriff, wie ihn dieses Gericht vor 3 Wochen festgelegt hat, ist nur für solche Menschen gültig, deren Geburtsgeschlecht, also das Amtsgeschlecht, weiblich festgelegt wurde, also die zumindest eine Vulva haben. Von all den vielen verschiedenen Punkten und Faktoren und Einflüssen, die ich gerade aufgezählt habe, hat sich das Gericht eine einzige herausgepickt. Menschen, die bei der Geburt klar zu identifizierende weibliche primäre Geschlechtsmerkmale hatten. Das war's. Das ist also eine Unterkategorie einer Unterdimension von Geschlecht. Also das war sozusagen nur die genitale Bestimmung des Körpergeschlechts in meinen Begriffen. Das ist sehr vereinfacht. Und das wird in keinster Weise dem gerecht, was wir sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft unter Geschlecht verstehen. Wir haben ja je nachdem, was man in einem Gesetz regeln möchte, ein breites Angebot an passenden Begriffen. Und geschlechtergerechte Sprache geht, wie ich finde, wenn man das mal so betrachtet, weit über das Gendern hinaus. Ich würde mich sogar fast zu dem Gedanken hinreißen lassen, dass Gendern noch nicht mal der wichtigste Punkt ist, wenn wir das Geschlecht sinnvoll in unserer Sprache abbilden wollen, weil es einfach so viel mehr umfasst als bloße Pronomen, sondern wirklich ein tieferes Verständnis des Phänomens Geschlecht. Aber davon ist ja halt gar nichts, also wirklich literally zero, bei TERFs oder Rechten zu finden. Man feiert es, ich will es noch einmal wiederholen, weil es so lächerlich ist, man feiert es als Sieg der Vernunft, wenn die banalste und beschränkteste Geschlechtsdefinition überhaupt zu geltendem Recht erhoben wird. Also Frauen sind Menschen, die bei der Geburt eine Vulva haben. Das macht Leute froh. Da geht J.K. Rowling auf eine Dachterrasse, zündet sich eine Zigarre an, trinkt ein Aperol Spritz und postet, dass sie sich unendlich freut, wenn Pläne zusammenkommen, weil sie 70.000 Euro gespendet hat, damit ein Gericht diese vollkommene Banalität feststellt. Ich kann das halt alles nicht mehr. Ich will es wirklich, es macht mich wirklich fertig. Wir haben in den USA allein dieses Jahr schon 83 Gesetze durchgesetzt, die mehr oder weniger explizit die Freiheit und die Rechte und die Öffentlichkeit von Transmenschen einschränken, und weitere unfassbare 727 Gesetze sind noch in der Pipeline. 727, die noch kommen könnten. Im gesamten Jahr 2021 wurden 18 solcher Gesetze erlassen. Wie gesagt, jetzt schon 83. Und weitere 143 vorgeschlagen im gesamten Jahr. Und wir haben jetzt schon 727, die angekündigt worden sind. Das ist insane. Es fällt mir wirklich schwer, bei sowas ruhig zu bleiben, wie man vielleicht schon ein bisschen merkt, wenn ich hier gerade rede. Ich finde es abstoßend, was für eine Jagd auf Transmenschen veranstaltet wird, anstatt sich um die wirklichen Probleme des Landes zu kümmern. Zum Beispiel Ungleichheit. Oh, heeres Wunder. Aber gut. Wenn man Transmenschen einfach mal zuhören würde, also ernsthaft an ihren Bedürfnissen interessiert wäre und die Forschung über Geschlecht ernst nehmen würde, was wäre da nicht alles gewonnen? Aber wir finden uns halt mit dem Kulturkampf, kann man nichts machen. Der wird aber nicht nur in den Parlamenten ausgefochten, sondern auch am Küchentisch. Und ich glaube, dass die meisten von euch, die hier zuhören, eher am Tisch mit irgendwelchen Verwandten diskutieren, als im Bundestag zu sitzen. Deshalb würde ich gerne, wie angekündigt, zur Frage kommen, wie viele Geschlechter es nun eigentlich gibt. Die wird nämlich sehr gerne gestellt, und ich hoffe, dass ihr mit diesem Podcast jetzt besser gewappnet seid, sie auch zu beantworten. Und das Erste, was ihr natürlich macht, wenn ihr so eine Frage bekommt, einfach zurückfragen. Worum geht es denn jetzt gerade? Um die Fortpflanzung. Ja gut, dann können wir darüber diskutieren. Dann gibt es wahrscheinlich nur zwei Geschlechter. Nämlich die einen, die Hoden und Penis haben, und die anderen, die Vulva und Vagina haben. Das heißt, wir reden hier über zwei Unterkategorien einer Dimension von Geschlecht, nämlich das Körpergeschlecht, und zwar nur das Gonadale und das Genitale. Also mit anderen Worten, wir reden über die primären Geschlechtsmerkmale. Gut, also wenn wir jetzt hier nur über Fortpflanzung reden und primäre Geschlechtsmerkmale, dann finde ich es auch relativ unkontrovers zu behaupten, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war ja diese Marie-Louise Vollbrecht, diese Biologin, die diesen Vortrag halten sollte, und die wurde ja fürchterlich angefeindet, und dann sagte sie in dem Interview, ja, sie kann es gar nicht verstehen, es ist doch wirklich eine völlig biologisch zweifelsfrei, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und dann denke ich mir so, naja, das ist schon korrekt, aber du hast in deinem Vortrag und auch in deinen bisherigen Ausführungen einfach so eine breite Definition von Geschlecht und jongierst eigentlich die ganze Zeit zwischen verschiedenen Dimensionen, dass nicht so ganz klar ist, was du eigentlich sagen möchtest. Also, dass in den allermeisten Fällen bei Menschen die primären Geschlechtsmerkmale ziemlich binär, männlich oder weiblich, zugeordnet werden können. Well, das ist doch ein Selbstläufer. Das hat noch nie jemand bestritten. Und da wird immer so ein Scheinkonflikt aufgemacht, aber der Konflikt entsteht dadurch, indem man anfängt mit dem genitalen und gonadalen Geschlecht, also den primären Geschlechtsmerkmalen, und dann auf eine andere Dimension shiftet. Das ist doch die Verwirrung, die man bestreitet von feministischer Seite. Und deswegen auch Marie-Louise Vollbrecht zu Recht outcallt dafür. Man könnte sogar philosophisch dann noch weiter diskutieren, wenn man da stehen geblieben ist bei diesem Punkt, so kann man zuweisen, nach Fruchtbarkeit, ob zum Beispiel unfruchtbare Menschen im Sinne der Fortpflanzung eine eigenständige geschlechtliche Kategorie wären. Also ob es im Sinne der Fortpflanzung vielleicht sogar drei Geschlechter gibt. Also männlich, weiblich, unfruchtbar. Man könnte fragen, welchen Status Kinder hier haben, die ja noch unfruchtbar sind. Oder ob man ein Mann ist, wenn man völlig funktionslose Hoden hat, so rum. Dann würden die Leute bestimmt einwenden, dass es dann um eine potenzielle Fruchtbarkeit geht. also die man haben könnte oder eigentlich haben sollte. Aber das ist, ohne das jetzt weiter zu vertiefen, eine sehr spekulative Kategorie. Ich meine, eine Transfrau ohne Uterus ist genauso spekulativ fruchtbar wie eine Endozysfrau, die wegen Endometriose nicht schwanger werden kann. Beide können halt de facto nicht schwanger werden. Where's the difference? Aber ihr seht schon, wir können das jetzt hier alles diskutieren, auch feiner ausdiskutieren, auch wirklich Streitfragen klären, ohne dass wir deshalb die geschlechtliche Dimension, um die es gerade geht, in dem Sinne das Körpergeschlecht oder die Unterkategorien genital und gonadal, zu verlassen. So, wenn jemand sagt, es gibt nur zwei Geschlechter im Sinne der Fortpflanzung, dann sagen wir, gut, dann reden wir halt genau nur über das. Let's go. Und deswegen dürfen wir auch auf diesen Impuls zu sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, nicht sofort sagen, nein, es gibt unendlich viele Geschlechter, weil vielleicht reden die einen über die Geschlechtsmerkmale, die primären, und die anderen reden über Geschlechtsidentitäten und Geschlechterrollen. Und ich meine, ja, natürlich kennen wir alle Dutzende Geschlechterrollen, von denen es eben so viele gibt, wie es soziale Rollen gibt. Das werden auch Leute nicht bestreiten, die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, weil sie sich auf die Fortpflanzung beziehen. Wir könnten aber auch anders zählen. Also wenn wir zum Beispiel über das Amtsgeschlecht reden, da gibt es in Deutschland momentan drei. Männlich, weiblich und nicht binär. Und bei der Geschlechtsdimension von Chromosomen könnte man ebenfalls argumentieren, dass es drei Geschlechter gibt. Also XX, XY und XXY. Also letzteres ist das sogenannte Klinefelter-Syndrom. Ich meine, es gibt auch Triple-X-Chromosomen, aber da könnte man ja sagen, das ist noch auf dem weiblichen Spektrum, weil kein Y existiert, wenn man jetzt X und Y so geschlechtlich aufteilen will. Aber ihr wisst, wie ich meine. So kann man anfangen, darüber zu diskutieren. Ja? Oder noch ein Beispiel, wenn wir jetzt über Hormonlevel reden, dann würde ich sagen, gibt es nicht zwei strikt getrennte Geschlechter, sondern eher zwei statistische Häufungen, also zwei Pole. Es gibt einen Teil der Bevölkerung mit einem hohen Testo-Level und einen Teil der Bevölkerung mit einem hohen Östrogen-Level. So. Und das kann sich auch überlappen, sieht man auch im Spitzensport, habe ich ja auch vorher schon ausgeführt. Also, ich hoffe, dass ihr checkt, worauf ich hier hinaus will. Die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, lässt sich nicht eindeutig beantworten und das ist auch gut so. Denn Geschlecht ist, ebenso wie viele andere Dinge in der Welt, einfach nicht mit zwei oder drei Worten zu beschreiben. Menschen sind halt einfach ein bisschen komplexer als das. Lassen wir also uns nicht von durchgeknallten Präsidenten oder sogenannten Radikalfeministinnen das Denken verbieten. Also gemeint ist das Nachdenken über das, was Geschlecht eigentlich ist. Ich finde nämlich, dass da noch wirklich unfassbar viel zu holen, unfassbar viel zu diskutieren gibt und nicht immer nur mit dem Holzhammer gekommen werden muss. Und ich hoffe auch, dass ich mit meinem Podcast hier einen kleinen Beitrag leisten konnte, das Ganze ein bisschen zu entspannen. Ich würde gerne zum Abschluss noch einmal ganz prägnant diese 8 Dimensionen noch einmal durchkauen, damit ihr es noch einmal irgendwie im Bewusstsein habt. Also wir haben heute zuerst über das biologische Körpergeschlecht gesprochen, also wie unser geschlechtlicher Körper beschaffen ist. Dann haben wir über das juristische Amtsgeschlecht gesprochen, also wie es Staaten in ihren Gesetzen regeln, welche Geschlechter es gibt. Dann haben wir über die subjektiv geschlechtliche Körperwahrnehmung gesprochen, also wie sich ein geschlechtlicher Körper anfühlt, was ich manchmal Körperverhältnis nenne. Wir haben über den deskriptiven Geschlechtscharakter gesprochen, also wie Männer und Frauen typischerweise sind, und über die normative Geschlechtsrolle, also wie sie sein sollen. Wir haben außerdem über den Geschlechtsausdruck geredet, also eine ästhetische Kategorie, die Kleidung, Mode, Schmuck, Make-up und so weiter umfasst, die das Geschlecht prägt. Und wir haben auch über die sozialen und politischen Körperverhältnisse gesprochen, also wie Geschlechter zueinander stehen. Und schließlich auch über Gender, also die psychologische Geschlechtsidentität. Und ja, das sind alle 8. Ich möchte, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, keine dieser Dimensionen oder dieser Zugänge zu Geschlecht gegen eine andere ausspielen. Da ist prinzipiell keine wichtiger oder unwichtiger als die anderen. Die fließen alle ineinander. Und nur, wenn wir sie mal zusammen und mal getrennt betrachten und beobachten, können wir vielleicht lernen, entpolarisiert und unaufgeregt und neugierig und endlich angemessen komplex über Geschlecht zu sprechen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne Feedback an podcast@ole-liebel und ja, bis bald bei Und hier noch die Quellen. In den Shownotes, wie gesagt, findet ihr nochmal das ganze Dokument, wo am Ende auch die Übersicht mit den 8 Dimensionen nochmal aufgelistet ist.